Servus Leute, Flo hier. Ich muss mich leider bei euch entschuldigen. Aus irgendeinem Grund hat mein Mikrofon eine viel zu hohe Sensibilität gehabt bei dieser Aufnahme. Dementsprechend bin ich etwas verzerrt zu hören. Ich glaube, es ist okay zum Anhören, aber natürlich nicht die gewohnte Qualität, die ihr sonst hier zu hören bekommt. Wird in Zukunft wieder besser sein. Leider kann ich es jetzt nicht mehr nachträglich ändern. Ich hoffe, es ist okay für alle. Sorry an der Stelle. Sorry an Phil. Die Folge ist nicht so solide geworden wie die anderen. Qualität des Inhalts allerdings hat nicht gelitten. Viel Spaß euch jetzt bei der Folge.
PPR, Superflex, Tight End Premium, Jamar Chase oder Jonathan Taylor?
Jonathan Taylor.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir an diesem schönen Mittwoch bei gefühlt 30 Grad?
Ja, so genau, gefühlt, aber so ganz warm ist es hier nicht. Also so schlimm ist es noch nicht. Ansonsten, ja, alles gut. Leider Vollmond, letzte Nacht nicht so ganz toll geschlafen, aber dafür heute schon einen neuen Verein gegründet, tatsächlich. Und
richtig, richtig. Ich habe es gesehen auf Twitter. Warst du mit Michael unterwegs? Sag
ja,
uns mal ein
richtig.
bisschen was darüber.
Genau, also es ist ein Projekt, wo ja Michael und ein paar andere auf mich zukamen, meinten, hey, willst du nicht mitmachen von ein paar Wochen? Und da im Hintergrund wird da schon wirklich unfassbare Arbeit geleistet. Und ja, das Ganze wird als Verein oder ist als Verein eingetragen jetzt dann auch und ja, ist dann eben mit dem Hintergrund eben Spenden zu sammeln und da wird es dann ja 132 Teilnehmer, glaube ich, im ersten Jahr erstmal geben und ja, alles Weitere schaut da mal auf der Twitter-Page oder Insta-Page vorbei. Das Projekt heißt German Charity Bowl und lasst da auf jeden Fall mal ein Follow da. Schaut euch an, was da an Content über die nächsten Wochen noch kommt. Da ja, wird noch einiges zu lesen sein und auf jeden Fall eine coole Sache.
Definitiv richtig geile Sache für alle, die jetzt Angst haben, weil sie schon 132 Teilnehmer gehört haben. Ihr habt die Anmeldefrist nicht verpasst.
Genau, das ist erst noch. Also ihr habt, wie gesagt, wie das Ganze abläuft, ja, wird sich alles zeigen und ja, wie gesagt, ist glaube ich, ein cooles Projekt und dementsprechend schaut da mal auf jeden Fall vorbei.
Ich werde schauen, dass ich mir einen Platz ergatte, auf jeden Fall. Ich habe schon gesehen, irgendwie Anfang August da so in der Region geht es dann richtig los mit der Anmeldung und so weiter. Freut mich sehr, sehr coole, also wirklich eine coole Aktion sowieso. Und ja, da freut man sich doch auf das nächste Projekt hier.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, Plätze werden wahrscheinlich schwer zu bekommen sein, aber nicht so schwer wie Tickets in München für die NFL.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Das habe ich mir schon eingestellt. 17. Juli, glaube ich, geht's los, oder?
Ja, so ziemlich genau in einem Monat irgendwie, ne? Genau, ja.
Irgendwie ist es ein Dienstag, es ist ein Dienstag auf jeden Fall. Dienstag um 10 Uhr. Ja,
ja, werde ich mir auch erstmal blocken, meinen Terminkalender.
Ich habe Dienstag um 10 Uhr, ich habe jede Woche Dienstag 10 Uhr mein Joe Fix mit meinem Chef. Das wird ausfallen. Da werde ich schon auf Ticketmaster rumhängen und alle zwei Sekunden aktualisieren.
Oh Mann, das wird so rough werden.
Naja. Ja, ja.
Mal gucken.
Ja. Mal sehen, genau.
Und dann gut. Werden sie wieder im Resellermarkt für 5000 Eier zu kriegen sein.
Ja, Schweine. Aber gut, ja. Mal sehen, was rauskommt. Wir werden sehen. Bevor wir uns weiter mit der NFL in München beschäftigen, können wir vorher heute uns erstmal auf uns konzentrieren. Wir haben ja letzte Woche. Also wir haben vorletzte Woche angekündigt, dass wir iTunes-Reviews vorlesen. Das haben wir letzte Woche natürlich direkt vergessen. Das ist uns dann hinterher eingefallen, als wir die Aufnahme schon fertig hatten. Das soll aber natürlich jetzt nicht runterfallen. Also witzigerweise hat uns keiner aufs Korn genommen in der Zeit. Ist auch keinem aufgefallen, dass wir es vergessen haben. Da, Phil, wir kriegen eine zweite Chance und wir starten dann heute jetzt die Folge. Und ich würde sagen, Bühne frei. Lass uns mal wissen, was wir so an Reviews da haben.
Ja, ich lese mal ein paar vor. Und zwar zum ersten den von Bruno Koslowski, auch treuer Hörer, der immer auch bei den Mailbags und so weiter am Start ist. Und der schreibt: Wer von den lausigen Dynasty-Takes von anderen Fantasy-Football-Podcasts genug hat, ist hier richtig. Höchste Expertise, egal ob Trade-Einschätzung, Draft-Strategie, Dynasty-Analytics, Rookie-Evaluation oder Dynasty-Strategie im Allgemeinen. Und das Wichtigste zum Schluss. Zwei mega sympathische Typen, denen man einfach wahnsinnig gerne zuhört. Wer den Podcast nicht hört, hat Dynasty nie geliebt. Ja.
Danke,
Sterne,
Bruno.
5 Sterne. Danke, Bruno. Ja.
Danke, Bruno. Bruno Bessermann. Super.
Genau, dann hat Mondstaub geschrieben, Überschrift, bester Dynasty-Podcast. Mittlerweile ist Dynasty Flow mein liebster Fantasy-Football-Podcast und vor allem für alle Dynasty-Spieler ein unbedingtes Muss. Inhaltlich super interessant und lehrreich. Das Beste, was man nicht nur auf dem deutschen Markt bekommen kann. Die beiden Jungs ergänzen sich gut und machen selbst aus Überlänge einen angenehmen und kurzweiligen Hörgenuss. Viel Liebe geht raus.
Ja, liebe Danke, ist angekommen und geht zurück. Das ist eine tolle Review, freut mich sehr.
Genau, vielen Dank, lieber Mondstaub. Dann hat Michael Klock, Gruß an Michael auf jeden Fall, der schreibt, dieser Podcast macht einfach Spaß, ist Überschrift. Lange habe ich mich gefragt, wie die richtige Strategie in Dynasty-Ligen aussieht und wann ich von WinNow in den Rebuild-Modus wechseln muss. Durch diesen Podcast habe ich sehr viel gelernt. Er macht noch viel mehr Spaß auf, in Klammern, Dynasty Fantasy Football. Danke an euch beiden für diesen tollen Content.
Danke, Michael. Danke sehr. Eine der Größen in der deutschen NFL und Fantasy-Bubble, das ehrt natürlich besonders.
Ja, muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also, was Michael so auf die Beine stellt, das hat Hand und Fuß. Und ja, der macht das alles komplett, ich sag mal, ehrenamtlich. Und da muss man auf jeden Fall, also dem muss man sowieso mal folgen, wenn man es noch nicht tut. Und
ja, unbedingt.
Unfassbaren Respekt. Also, der ist wirklich sehr... sehr engagiert. Dann, das sind allerdings schon ein bisschen ältere, von Pummeltit oder wie auch immer, also TIT, wie auch immer man es ausspricht. Der beste deutschsprachige Fantasy-Football-Podcast. Macht weiter so. Und dann schreibt noch Miggel 1985, wahnsinnig informativer und kurzweiliger Fantasy-Podcast.
Genau. Dankeschön an euch auch.
Genau, danke euch für die Reviews. Wer das noch nicht getan hat und ein Apple-Gerät hat, möge das gerne noch nachholen. Da freuen wir uns natürlich.
Und, auf jeden Fall.
Ja, dementsprechend vielen Dank, ne, an euch. Das
Dankeschön.
Und ja. Wir sind da auch weiterhin bei 5 Sternen, also da freuen wir uns drüber.
Es läuft. Das ist echt sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und deswegen werben wir ja auch immer in unserem kleinen Blog am Anfang dafür. Gebt uns Reviews. Es macht Spaß, habt ihr ja gerade gesehen. Wir lachen auch gerne gemeinsam hier mit euch, wenn ihr coole Reviews da lasst. Sehe alles bei uns ein bisschen lockerer, das Ganze. Und ja, wir haben viel Spaß und freut uns sehr, dass ihr das auch habt. Genau. So sieht's aus. Und Phil, jetzt bist du schon voll im Flow. Jetzt, glaube ich, kannst du auch deine Expertise walten lassen, wo man uns denn folgen kann.
Jawohl. Also natürlich könnt ihr uns, wenn ihr schon auf Twitter seid und da Michael und dem German Charity Bowl folgt, ja, könnt ihr gleich weitermachen. Wenn ihr das noch nicht tut, dann folgt uns nämlich @dynastyflo mit PH und dir @49erflo oder mir @phil8190 und ja, lasst mal liebe Grüße da.
Genau, das ist es. Ansonsten, wenn ihr uns noch finanziell unterstützen wollt, das sei auch noch gesagt, könnt ihr das gerne tun über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow, damit wir hier ein bisschen unsere Kosten decken können. Und wenn noch das ein oder andere Bierchen übrig bleibt, freuen wir uns natürlich auch sehr.
So ist das, genau. Und joint auch natürlich unserem Discord. Da könnt ihr dann... Ja. Auch in der Offseason ein bisschen quatschen und Trades analysieren und sowas alles.
Yes, genau. Ich habe heute kurz vor Folgenaufnahme nochmal zum Beispiel kurzfristig reingeschrieben, ob jemand Fragen oder Thesen hat rund um das heutige Thema Roster Construction. Dann haben sich auch nochmal zwei gemeldet dazu. Das ist halt auch ganz cool. Wir wollen das auch weiterhin interaktiv halten, unseren Podcast, und immer mit euch im Austausch sein. Discord ist da für uns das einfachste Medium und daher joint auf jeden Fall. Gut, so sieht's aus. Das zu unserem kleinen Werbeblock und dann lass uns rübergehen. Unsere bekannte Kategorie, die Hörertrades. Wir haben heute schon wieder 8 Stück dabei, glaube ich. Also es ist auch einfach, es reißt gar nicht ab, sondern es wird gefühlt jetzt immer mehr. Die Leute haben offensichtlich Spaß und Lust drauf und nehmen auch was mit. Das ist ja gut, das ist ja der Sinn der Sache. Starten tun wir heute mit Knallepit, dem guten Pitti, den wir auch schon in diversen Episoden hier dabei hatten. Der hat einen Deal gemacht, unter anderem mit dir. Und ich sage unter anderem, das ist nämlich ein Three-Team-Deal. Die sieht man nicht allzu oft. Und das ist eine 12-Spieler-Superflex, 10 Starter, PPR Tight End Premium Liga. Also ziemlich genau unsere JIT-Settings so. Der Deal für Pitti sieht wie folgt aus. Er bekommt Chris Godwin und einen 23 Second. Und abgegeben hat er dafür T. Higgins. T. Higgins wiederum, der ging zu dir. Abgegeben hast du Chris Godwin und Davis Mills. Und dementsprechend blieb übrig Gregor, der hat Davis Mills bekommen und den 23 Second abgegeben. Ja, jetzt kann ich dich gar nicht starten lassen. Du bist ja Beteiligter in dem Deal, und kann einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Pitti, für dich, du kaufst hier Godwin und den 23 Second ein. Wenn ich mich hier nicht täusche, ist. Ja, also sagt er ja hier sogar auch, Johnny und Gregor sind im Contender-Modus, ich bin im klaren Rebuild, Gregor ist Quarterback-Needy, Johnny suchte aktiv nach Wide Receiver. Ja, Johnny hat einen Wide Receiver abgegeben, erstmal, der hat nur etwas abgegradet in Sachen Dynasty und auch in Sachen Redraft, denn Godwin fällt natürlich da den Beginn des Jahres aus und dann mal sehen, wie er im ersten Jahr nach dem ACL direkt performt. Pitti, ja, wenn ich im Rebuild bin, von Higgins runter zu Godwin und dem 23 Second, weiß ich nicht. Glaube ich, ist jetzt nicht mein präferierter Move, ehrlich gesagt. Ich bin ja wahnsinnig hoch bei T. Higgins. Für mich ist er ein Top 5 Dynasty Wide Receiver und ich sehe auch nach wie vor nicht viel Argumente dafür, dass er eigentlich nicht die 3 sein sollte. Wenn man sich die Stats anschaut letztes Jahr im Vergleich zu Ja'Marr Chase, dann war er da auf einem ähnlichen Niveau. Abgesehen von den Wochen, wo er verletzt gefehlt hat, beziehungsweise auch angeschlagen war, da war es dann mal ein bisschen weniger, aber ansonsten hat er ähnlich gut performt. Natürlich darf man aber auch nicht den Sophomore T. Higgins mit einem Rookie Ja'Marr Chase vergleichen, beziehungsweise sollte das halt noch in Kontext sehen. Bin gespannt, wie sich die Bengals Offense jetzt dieses Jahr entwickelt, aber ich erwarte sehr viel von T. Daher wäre es mir persönlich zu wenig gewesen, quasi nur diesen 23 Second on top zu bekommen für den Downgrade zu Chris Godwin. Aber kann man schon machen, keine Frage. Kommt dann auch ein bisschen darauf an, was kannst du aus Chris Godwin machen, wenn er wieder da ist. Und ja, dann vielleicht noch so Gregors Sicht hier. Davis Mills gekauft für einen 23 Second. Wir haben schon, glaube ich, öfter darüber gesprochen, über Davis Mills. Ich bin kein Believer so. Und ja, es ist Quarterback needy. Naja, gut, bist du halt jetzt leider auch noch so. Also, was bringt dir das jetzt, Davis Mills zu haben? Das ist kein Superflex-Starter als Contender, und wie wertvoll er als dritter Quarterback ist, ja, hatten wir schon besprochen und kommt auch heute nochmal zum Thema bei der Roster Construction. Heißt, den Deal hätte ich persönlich nicht gemacht. Und ja, ich würde sagen, wie du upgradest hier von Chris Godwin zu T. Higgins mittels Davis Mills als Abgabe. Ja, ich glaube, das kannst du selber einschätzen. Wie findest du das? Oder was hat dich da bewogen und wie zufrieden bist du damit?
Ja, hoffentlich finde ich das gut, ne? Sonst wäre es ja ein bisschen blöd für mich. Aber
Ja.
nee, genau. Also im Prinzip, also ich fand eigentlich schon, dass der für alle Seiten Sinn ergibt, der Deal. Was war für mich ausschlaggebend, den Deal so zu machen? Also Higgins zu bekommen, Godwin und Mills abzugeben. Also ich bin in der Liga unfassbar tief auf Running Back und Quarterback. Und deswegen, also Mills war, glaube ich, mein fünfter oder sechster Quarterback. Und dementsprechend, ja, tat mir das jetzt nicht besonders weh, den abzugeben. Und Gregor hatte halt außer Derek Carr, glaube ich, warte mal.
Er hat Kirk Cousins, Sam
Cousins.
Darnold, Jimmy G.
Ja, siehst du, also er hat
Also es ist
nichts.
schon sein zweitbester Quarterback jetzt.
Genau,
Ja,
er
keine
startet
Frage.
den halt, ne? Er braucht halt irgendwas. Und ich glaube, in 23 Second abzugeben ist jetzt natürlich, ist schon wert, aber ist jetzt auch nicht dramatisch, ne? Also ich glaube schon, dass Davis Mills auf jeden Fall die Saison startet und auch einen Shot hat, weiterhin Starter zu sein. Ne, er hat einen Shot, ne? Es ist jetzt nicht, ich würde die Chance jetzt vielleicht bei 20% sehen, aber er war letztes Jahr halt eben auch keine Katastrophe. Und ja. Und Pitti, ja, Godwin ist halt verletzt. Wie gesagt, für mich war noch eben Higgins hier ich habe halt auch Evans, also Godwin und Evans hatte ich vorher und deswegen wollte ich halt Godwin abgeben, zumal er auch verletzt ist, ne? Und für Pitti bekommt halt, tiert halt hier im Receiver Game down und bekommt dafür halt einen Second, einfach um den Rebuild voranzutreiben und da auf mehrere Assets zu setzen.
Ja, ich sage nur, also ich verstehe das auch aus allen Perspektiven. Wenn ich einen Second bezahle für einen Quarterback, hätte ich halt wahrscheinlich eher ein anderes Target. So, weiß ich nicht, was kostet Matt Ryan zum Beispiel? Den hätte ich doch deutlich lieber als einen Davis Mills.
Ja, gut.
So als Beispiel oder als
Tatsächlich
Idee.
stand auch noch ein anderer Deal im Raum, in dem ich Aaron Rodgers abgegeben hätte. Und jetzt können wir noch mal reingucken. Dann sage ich auch noch mal, dann hätte ich Aaron Rodgers und Raheem Mostert noch abgegeben und hätte dann Diggs bekommen.
Ah ja.
So, ne, das wäre dann die Alternative gewesen.
Ja. Und du, wer hat sich dagegen entschieden? Also hast du dann
Gregor.
gesagt, nee, das will
Gregor
ich
hat,
nicht? Ah, okay.
Gregor hat praktisch, also beide anderen waren mit beiden Deals fein und er hatte dann quasi die Entscheidung letztlich, entweder A, B oder gar nichts zu machen und er hat sich dann für den Deal
Ja.
entschieden.
Okay, gut, verstanden. Ja, weiß ich gar nicht, was ich da ehrlich gesagt lieber hätte. Also verstehe ich irgendwo, dass man dann hier auch mit Mills gehen kann. Ist okay.
Genau, und du hast halt in dem Moment, du bist halt nicht in der Situation, den Quarterback unbedingt zu brauchen mehr, ne? Also, wenn du zwei hast, dann hast du erstmal zwei Starter. Dann bist du nicht irgendjemandem ausgeliefert, kurz vor Saisonstart dann irgendwie einen Starter unbedingt kaufen zu müssen, ne? Das ist, glaube ich,
Ja.
vielleicht auch ein Beweggrund.
Klar, jetzt muss er hoffen, dass hier Jimmy G noch irgendwo unterkommt, vielleicht.
Ja.
Auch wenn die Chancen nicht gerade steigen, aber Cut Season kommt auch noch.
Ja, Baker zu den Panthers. Was sagst du eigentlich dazu, wo wir jetzt gerade über die
Ja, wäre
unsicheren
natürlich
Quarterbacks reden?
spannend. Wäre spannend und ich fände es auch gut für die Panthers, ehrlich gesagt. Also Baker ist sicher nicht der Elite-Quarterback, den man gern gesehen hätte in ihm, aber er ist besser als alles, was die Panthers haben. Und er ist besser als alles, was DJ Moore bisher hatte.
Auf jeden Fall, ja. Also für den wäre das echt positiv.
Ja. Wäre auch einfach ein cooler Spot für Baker Mayfield an sich, muss man sagen.
Ja, für den wäre es das Allerbeste.
Gut, genau. Dann haben wir den nächsten Deal. Der ist von Dumpway. Ich bin komplett im Rebuild und habe mir Brian Burns geholt. Das ist also eine Liga mal mindestens mit IDP, vielleicht sogar eine reine. Ist hier nicht ausgeschlossen. Sie spielen mit zwei D-Linern, drei Linebackern, zwei Defensive Backs und zwei IDP-Spots in der Liga. Bekommt eben Brian Burns. Abgegeben hat er dafür Chandler Jones und Tyrann Mathieu. Phil, starte doch du mal.
Ja, also glaube ich, als Rebuilder ist das ein No-Brainer, hier die beiden älteren Assets abzugeben. Und gut, was Brian Burns jetzt zu leisten vermag in der Zukunft, mal schauen. Der hatte ja erst, war ja ziemlich gut, dann hat er letztes Jahr ein Down-Year, so, oder war nicht so ganz besonders gut. Und mal schauen, wie das in Zukunft sein kann. Ja, den Shot würde ich aber trotzdem auch nehmen, natürlich. Also wenn ich jetzt für diese beiden ein Angebot bekomme und das sieht so aus, ich sag mal, dann mache ich das auf jeden Fall.
Ja, für mich auch absoluter No-Brainer, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar, also ohne, ich bin jetzt nicht der absolute Super-IDP-Experte, aber ich glaube, auf Tyrann Mathieu jetzt zum Beispiel kann man, also den kann man schon auch auffangen, dessen Production in einer, ja, in der IDP-Liga, oder? Also, weiß
Ja, das
nicht.
sind, wie gesagt, das sind jetzt keine Spieler, gerade im Rebuild und gerade, ich sag mal, wir
Ja.
haben hier neun IDP-Spots, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann das ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig tief. Also, wo man sagen muss, ich brauche jetzt von daher, also das würde ich auf jeden Fall auch immer so machen, alles gut. Und wenn ihr da tiefgehende Analysen haben wollt, dann geht gerne zu unseren Freunden von Mike's in Motion. Die können euch da noch viel mehr zu sagen, als wir es können.
Das ist richtig. Brian Burns übrigens hatte letztes Jahr auch wieder über 50 Pressures, immerhin. Ah, ja. Also so schlecht war er dann auch nicht. Nee, okay. Vielleicht ein paar weniger Sacks geholt. Also es waren sogar 9. Also ist auch okay, ja, eigentlich, glaube ich.
Weiß, schon. Weiß jetzt nicht von der IDP-Production her, meine ich, ne?
Das war ja, klar.
Meine, das gehört zu haben.
Ja, ist halt ein junger Spieler trotzdem, 2019er Draft-Jahrgang gewesen. Hat gezeigt, dass er ein guter NFL-Spieler ist. Ich glaube, wenn du so einen Edge bekommen kannst, dann ist das super.
Ja, du gibst im Endeffekt als Rebuilder nichts ab von Wert.
Genau, that's the point, ja. Genau, dann haben wir den nächsten Deal. Der kommt von El Filippo. Das ist ein Startup zu einer Best Ball Dynasty. Ich bin auch dabei. Normale Settings, so 12 Starter, Superflex, 3 Wide Receiver, 4 Flex-Positionen, klar, weil Best Ball natürlich ein bisschen tiefer, auch mit Titan Premium dabei und so weiter, aber er hat 2 Deals hier dabei, lass uns zuerst den ersten besprechen. El Filippo bekommt hier im Startup den 105, 112 und 901. Abgegeben hat er dafür 203, 410, 18, 23 First, Second, Third und Fourth. Um es ein bisschen einfacher zu machen, falls ihr jetzt zuhört nur und nicht aufs Handy gucken könnt, um mal kurz den Deal auch in der App anzugucken. Also 1,12 und 2,03 sind sehr nah zusammen, 9,01 und 8,10 sind sehr nah zusammen. Ja. Das sind jetzt keine großen Dinge. Im Prinzip ist der größte Move hier, den zusätzlichen First, den 1,05 zu bekommen für 4,10, 23 First bis Fourth. Das ist so ein bisschen der On-Top-Preis, den er hier bezahlt. Gut, ich muss ja sogar noch starten. Was hier noch dazu gesagt werden muss, 1,5 wurde Kyler Murray, an 1,10 war er selber noch dran, er hat kein First abgegeben, da hat er Kyle Pitts genommen und an 1,12 hat er dann Mark Andrews genommen. So, im Prinzip ist es jetzt halt hier, ich habe es ja schon gesagt, diese anderen Picks würde ich gar nicht so sehr betrachten, vor allem weil er an 1,12 noch Mark Andrews genommen hat, der wäre an 2,03 wahrscheinlich auch noch da gewesen, ehrlicherweise. Also ich glaube, darum ging es ihm auch wirklich nicht. Vielleicht kann man Andrews hier absichern, aber das ist kein wirklicher Value Gain. Im Endeffekt 4,10 und einen 23 First und Second als wertvolle Asset sozusagen abzugeben für Kyler Murray ist ein No-Brainer. Das mache ich auch. All day, every day, ehrlich gesagt. Und daher guter Deal aus meiner Sicht. Und weil er sagt dazu noch, ich bin offensichtlicherweise im Win-Now-Mode. Naja, also wenn ich an 1,10 Kyle Pitts nehme, dann weiß ich nicht, ob das jetzt so ein offensichtlicher Win-Now-Mode ist, ehrlich gesagt. Da wären auch noch andere Impact-Spieler da gewesen. Da wären Jonathan Taylor noch an Bord gewesen, den er hier liegen hat lassen. Daher weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt, ob man da dran gekettet ist jetzt.
Hui, ja. Gut, du hast noch mehr Einblick in die Liga natürlich. Also für mich an sich ist der Trade auch echt okay. Auch wenn man hier einen 23 First abgibt und 4,10, okay, das ist jetzt auch nicht mehr der allerkrasseste Spieler. Der ist schon okay für Kyler Murray hier praktisch das abzugeben, sehe ich auch so. Gerade auch in der Baseball-Liga ist das schon völlig okay.
Ja.
Wie gesagt, viele Draft-Picks, ne, das kann sich auch schnell, also in einem Jahr, gerade wo wir jetzt auch drüber reden, Andrews und Pitts genommen, natürlich, wenn dieser 23 First nachher irgendwie mid to early ist, sein sollte, dann wird es natürlich spannend, ne? Dann wird der Deal wahrscheinlich eher in die andere Richtung kippen.
Kann sein, kommt natürlich jetzt auch wirklich drauf an, wer liegt am Ende an 4,10 da. Aber ich weiß schon auch die Meinung, oder das Ding, das könnte dann so ein Rookie werden. Könnte ein Traylon Burks oder sowas in der Richtung werden.
Ja.
Und dann kannst du natürlich gebe ich dir schon auch recht, mit der anderen Seite sehr, sehr viel gewinnen. Aber ist auch nicht ganz einfach.
Nee.
So, sein zweiter Trade, den er noch gemacht hat, da ist er dann nochmal hochgegangen. Und zwar hat er seinen, ja, okay, also er hat 6,08 abgegeben, 6,07 bekommen, die nehme ich jetzt direkt wieder raus aus der ganzen Gleichung. Er hat noch einen weiteren 23 First und einen Second, also seinen eigenen Second. Den 23 First hatte er sich vorher ertradet mit einem anderen Deal noch. Aber er hat quasi hier einen 23 First und Second für den 306 bezahlt. Genau, Phil, was sagst du dazu?
Weiß man, welcher Spieler das geworden ist?
Nee, wir sind gerade an 2:11, glaube ich. Der gute Mate ist on the clock.
Vielleicht hört er das später.
Und zwar schon 10 Stunden.
Was habt ihr denn für eine Glock?
24.
Okay, ja, boah. Also ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich krieg bei einer 8-Stunden-Glock krieg ich schon einen Herzinfarkt.
Okay, nee, da bin ich aktuell jetzt im Sommer sehr entspannt, muss ich sagen.
Ja, muss man ja auch eigentlich sein, aber also wir sind gerade in einem Startup in einer IDP-Liga in Runde 55
Ja.
und da lässt auch so richtig gerade so die Motivation bei einigen nach. Das merkst
Okay,
du am
ja.
Anfang. Am Anfang ist das echt in der Liga zack, zack, zack gegangen. Also haben wir echt viel geschafft. Aber jetzt ist dann so ein bisschen die Luft raus.
Okay, ja. Ja, passiert.
Aber zum Deal. 306. Ja, ich muss mir da mal eben einmal einen groben Überblick verschaffen, damit ich grob sagen kann, okay, in die Richtung ist das jetzt ungefähr.
Also an 2:11 mal ein paar Spieler, die noch da sind. Cooper Kupp, AJ Brown, Deebo Samuel, Joe Mixon, Davante Adams, Dalvin Cook, Jalen Waddle, Stephon Diggs, Travis Kelce, T. Higgins,
Ja, also
Metcalf und so weiter.
wenn ich das so höre, dann ist das wahrscheinlich grob ein fairer Deal.
Ja.
Es ist ausgeglichen. Also 306 für den 23 First und Second.
Ja,
Weiß
das
man
sehe ich.
weiß natürlich nicht, wo der First landet oder wo der projected ist, ne? Das
Ja. Aber so gut sie auch sind, die 23 First, du musst dann schon auch erstmal wirklich, also mehr Value bekommen als mit einem zum Beispiel eben AJ Brown
absolut.
und so weiter. Das ist auch nicht so simpel da. Also so gern wir die mögen, aber das werden jetzt auch nicht lauter Superstars werden. Das
Nein,
wissen wir ja auch.
ganz klar. Man muss es nicht
Ja.
überbewerten, das ist ganz logisch, aber ich sag mal, ist ja auch die Frage, für was kannst du diese Picks in einem Jahr wieder verkaufen?
Absolut, absolut.
Das muss
Ganz
ja
klar.
immer.
Ja.
Wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass die gepickt werden.
Ja, das stimmt. Aber wenn El Filippo schon mal selber einen 23 First abgibt, dann
Ja.
war es schon okay, du. Dann weil der weiß schon auch hier, El Filippo, du weißt schon auch, was du verlangen kannst für die und das hast du auch getan. Das ist schon gut.
Nein, also das ist schon im Moment, ich glaube auch so, dass was du bekommen kannst für einen 23 First, also einen Drittrunden-Startup-Pick, das ist natürlich schon echt gut, ne?
Definitiv. Gut. Dann haben wir irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe hier Trades nicht drin, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich habe das Gefühl, wir hatten eigentlich 6 Hörer-Trades, bevor du deine letzten 2. Ich werfe jetzt mal die anderen 2 nochmal rein und schaue dann gleich nochmal parallel in Discord, während wir diskutieren. Jetzt geht's los mit dem von Michael Klock. Der war in einer der JIT-Ligen, in unserer sogar, und er hat bekommen Elijah Mitchell und Terrace Marshall und abgegeben hat er Chris Godwin. Wie siehst du das? Als
Ja, also
guter, als alter Terrace Marshall-Fan.
ein bisschen Kontext dazu. Michael sagte, er hatte den Deal irgendwie noch draußen und wollte den eigentlich gar nicht mehr machen, aber dann hat auf einmal der andere Owner akzeptiert, nachdem er aus dem Winterschlaf aufgewacht ist.
Ja,
Und
deswegen schickt man keine ohne Expiration Date.
ja, das ist wirklich also nochmal ein Tipp an der Stelle: immer ein Ablaufdatum drin setzen. Also, ich mache das in der Regel 2 Tage. Wenn ich weiß, der andere Owner ist ein bisschen inaktiver, dann mache ich eine Woche.
Okay. Gut, ja.
Also, als Tipp: ja, ich hätte lieber Godwin, ganz klar. Aber Elijah Mitchell ist, glaube ich, auch ein bisschen unterbewertet. Also, das habe ich ja schon häufiger mal gesagt.
Ja.
Und also ich würde dafür jetzt keinen Godwin abgeben. Aber ja, gut. Und Terrace Marshall, seien wir ehrlich, also ist an dem Punkt noch eine Wildcard. Also.
Ja, Terrace Marshall ist ein Cut-Kandidat. Also muss man schon,
Ja.
glaube ich, so sagen.
Er wird, aber jetzt gab es ja nun Gerüchte darüber, dass Robbie Anderson retiren soll.
Ja,
Angeblich, also
das
dass er
stimmt,
gesagt
ja.
hat, er denkt darüber nach und eventuell Baker Mayfield jetzt dahin kommt, sollte man ihn vielleicht nicht doch noch ein bisschen halten?
Ja, ich glaube, wir sind ganz kurz davor, dass er jetzt dann auf Tight End konvertiert und dann noch mal eine zweite Karriere startet.
Der Klassiker. Wenn die Tight End umfunktionieren kommt, dann Antonio Gandy Golden, falls der dir noch was sagt, der
Logo.
Kommt im Washington Training Camp aktuell Reps auf Tight End. Also.
Wunderbar, wunderbar, da ist jetzt. Nein, also.
Hide your wife and hide your kids. Ja.
Also zu Terrace Marshall, there is a chance, ja, aber wie groß ist die? Ich würde sagen, die ist halt bei 2%, dass der nochmal Fantasy-relevant wird.
Wenn Robbie Anderson retired und Baker Mayfield wird dahin getradet und es gibt nur ein Fünkchen, ein Hauch von Hype und irgendjemand bietet einen Drittrunden-Pick für ihn, dann smash die Accept, egal welches Jahr, und da wird auch nichts mehr zurückgeschickt, einfach akzeptieren und weg damit.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das, genau so muss man das sagen.
Ja, ich hab auch in der letzten oder vorletzten Woche probiert, Packages aus unseren ganzen ehemaligen Favorites, Diami Brown, Terrace Marshall, Nico Collins, und der ja durchaus noch ein bisschen mehr wert, aber die Anthony Schwartz und so. Aber diese Konsorten habe ich Packages gebildet aus denen und probiert, die drei Spieler für einen Drittrunden-Pick oder Zweitrunden-Pick zu vertraden. Ich sag dir, es ist bis auf einen, es ist kläglich gescheitert.
Ja, ja, Mai, passiert, gell? Das lässt sich, da machst du nichts dran.
Nee, genau, also da gibt's. Wo sind die guten Leute hin, wo gesagt wurde, kauft diese Spieler, wenn die ein Jahr schlecht waren, günstig ein?
Der Sophomore-Jump. Der Sophomore-Jump. Der muss doch kommen. Das war doch immer die Geschichte bei Wide Receivers. Sie kommen erst im zweiten Jahr.
Ich bin wirklich todtraurig. Also da wird endlich mal wieder Zeit, dass irgendjemand das sagt.
Ja, einer, weiß ich nicht. Also, Bruno. Mach mal was mit deinen anderen Fantasy-Football-Podcasts. Soll mal ein bisschen Hype schüren.
Ja.
Dann, nee. Ich habe die Deals übrigens gefunden. Also ich hatte das richtig im Gefühl. Ich habe zwei
ich hab's auch
tatsächlich gesehen. Vergessen. Und zu vergessen, ins Showsheet zu packen. Und Senior Messi ist der erste. Das ist eine 12-Team-Dynasty Half-PPR-Liga. Ich lese jetzt gar nicht alles vor, es ist noch ein bisschen IDP dabei und so weiter, aber der Deal ist so eindeutig, glaube ich, da brauche ich gar nicht zu viel Hintergrundinfo geben. Er bekommt Joe Mixon, 24 First, 23 Second, Tony Pollard und Michael Gallup, und abgegeben hat er Austin Eckler, 24 Second, 23 Third und Marcus Valdes-Scantling. Ich habe das schon ein bisschen angeteasert, ich verstehe gar nicht, warum würde man auf Joe Mixon noch einen First drauflegen, um Austin Eckler zu bekommen. Und dann legt ja hier der andere Owner nochmal was drauf. Also da, dann kommt ja nochmal, du machst dann noch einen 24 Second zu einem 23 Second und du legst Tony Pollard, einen der besten Handcuff Running Backs, drauf, legst noch Michael Gallup drauf, der zumindest auch noch einen, ja, sagen wir mal, ein Late-Second-Wert ist und so. Also, verstehe das nicht. Ist für mich kompletter Irrsinn. Also, einer der lopsidesten Deals, die wir jemals hatten, gefühlt. Und ich glaube, da wirst du mir im Großen und Ganzen zustimmen.
Ja, besonders, weil es auch Half-PPR ist, ne?
Ja.
Das ist ja für Eckler jetzt, also das ist ja nochmal Minus für Eckler. Da kann man durchaus argumentieren, dass Mixon und Eckler in Half-PPR ähnlichen Wert haben.
Ja, gerade, also wir spielen ja Dynasty, also ich meine, okay, wenn du jetzt sagst, pure Redraft, würde ich wahrscheinlich Eckler schon über Mixon draften, aber also Mixon ist halt 2 Jahre jünger als Eckler, oder? Wenn ich mich jetzt hier nicht täusche.
Ja, so circa. Ja.
Also ich weiß, dass Eckler ist mittlerweile, der ist jetzt gerade 27 geworden und Joe Mixon, da kenne ich das Geburtsdatum nicht, er war halt immer 25, gut, der wird noch 26 in der Offseason, also es ist ein Jahr Unterschied.
Ja.
Aber trotzdem, also warum...
Ja, es ergibt einfach keinen Sinn, da gebe ich dir völlig recht. Und nee.
Okay, gut. Dann halten wir uns gar nicht länger auf an dem Deal, außer Glückwunsch Senior Messi, sehr gut. Und der nächste Deal, der ist von Friedel Castro, mein nach wie vor Lieblingsuser, was den Namen angeht. Ja, so, der hat hier eine ganze Menge noch dazu geschrieben. Er hat nach unserer Start-up-Fokus-Folge einen Deal gemacht und fand den Ansatz spannend, sich zwei Elite-Quarterbacks zu holen, konnte sich im Pick-Your-Spot den dritten Platz sichern, also den 1-0-3 sichern, und hat dann noch für 1-0-1 bzw. 1-0-2 on top angefragt, und er hat folgenden Trade ausgehandelt: Er bekommt den 1-0-1, den 8-0-1 und einen 23-Second für seinen 2-10, 7-10, 23 First und 24 First. Auch hier wieder 8-0-1 und 7-10 ist ein Wash, das ist jetzt kein wirklicher Value-Unterschied, die nehmen wir mal raus. Also 1-0-1 und 23 Second für 2-10 und 2 First-Round-Picks. Er sagt, mein Trade-Partner war sehr an Downtrades für Future-Picks interessiert, und deswegen hat Frieder Castro hier auch dessen 23 Second als eher early eingeschätzt. Jetzt hat er mit Josh Allen und Justin Herbert zwei von drei Top-Tier-Quarterbacks in der Superflex-Liga und dafür natürlich auch zwei Firsts abgegeben. Wie schätzt ihr den Trade ein? Mein dritter Season-Long-Starter-Quarterback in dieser Liga ist übrigens Davis Mills aus dem Hörer-Trade letzte Woche. Wie er den Move einschätzt, weiß ich ja mittlerweile. Ja, gut. Also wenn du schon Josh Allen und Justin Herbert hast, dann glaube ich, brauchst du Davis Mills definitiv nicht mehr. Gut, aber Phil, was sagst du denn jetzt zu dem Uptrade? Ist das das so? Hast ja eigentlich immer gesagt, dann gibt man seinen eigenen First nicht ab, wenn man diese Dinge bildet. Aber was sagst du denn jetzt dann zu dem Deal?
Ist im Prinzip, wie soll man sagen, eine ähnliche Herangehensweise, aber also ist im Prinzip ein bisschen anders als das, was ich vorgeschlagen habe. Mein Approach war eher, Startup-Picks abzugeben und im ersten Jahr zu tanken und dann im zweiten Jahr anzugreifen, praktisch mit dem, also du baust erstmal deinen Core aus den beiden Elite-Quarterbacks und dann eben füllst du dann auf in dem Startup-Draft mit, sagen wir mal, Receivern und ähnlichem und dann im Draft dann auf Running-Backs zu gehen. Er hat jetzt halt den Approach gewählt, seine Future-Picks wegzutraden. Dafür aber, und das muss man sagen, ist durchaus auch ein fairer Ansatz, dafür dann aber im Startup-Draft im Prinzip nicht viel abgegeben. Er hat seine 2-10 abgegeben, gut, okay, aber alle anderen behalten. Und den Weg kannst du so rum natürlich auch gehen, dann bist du halt im ersten Jahr kompetitiv. Ne? Das, klar, da darf halt nichts schief gehen. Ja. Das muss man halt sagen, wenn da jetzt, ich sag mal, der Draft muss jetzt halt sitzen. Er hat sich jetzt verpflichtet dazu, in die Richtung zu gehen, Win Now zu draften. So, er beschränkt sich ein bisschen in seinen Möglichkeiten, das muss man hier schon ganz klar sagen. Bei dem Approach, den ich eben vorgeschlagen hatte oder vorgestellt hatte, ist es eben so, dass du komplett frei bist. Dass du in jeden Ansatz gehen kannst, du kannst da auch tatsächlich sogar einen Win Now Ansatz fahren, geht auch. Aber ja, das ist einfach der Unterschied, was nicht heißen muss, dass es unbedingt schlechter ist.
Ja, man kann den Deal ja so isolieren, dass man sagt, wen hättest du da an 2-10 als Quarterback bekommen? Ich denke, in der Regel hast du da Matthew Stafford noch an Bord. Ja. Willst du von Matthew Stafford auf Josh Allen upgraden für zwei First-Rounder und kriegst dafür noch einen Second zurück?
Ja, das ist halt die Sache im Vakuum schwer zu beantworten. Es ist einfacher, das zu beantworten, wenn ich sage, alles klar, ich kenne mein Team. Mein Team ist super aufgestellt und ich sage mir, okay, warum nicht? Ich gehe jetzt auf diesen Elite Quarterback, grade da ab. Ja. Das ist schon möglich. So ins Blaue hinein ist es natürlich schon ein gewisses Risiko, was er eingeht.
Ja, gebe ich dir recht. Das ist so. Aber gut, wir sind gespannt. Friel, sag uns, wie es dann gelaufen ist in der Saison und was dann wirklich die Firsts wurden, denn meine Firsts werden eh late, aber sein Second wird early. Das ist dann immer das ist gern mal die Trap, in die man rein toucht, aber ist okay, weiter geht's. Wir haben den nächsten Deal, jetzt komme ich hier schon fast durcheinander in meinem Showsheet, der ist jetzt vom guten Sven. Auch ein treuer Hörer von uns, der schreibt, moin, kleiner Trade für den Podcast, er bekommt hier Chris Godwin, DK Metcalf und Matthew Stafford, abgegeben hat er Zach Wilson, Rondale Moore, Sky Moore und Chris Olave. Er sagt, ich war im Rebuild bzw. Aufbau nach letztem Jahr Startup, 12er Superflex ohne Titan Premium. Ansonsten brauche ich noch Running Backs, habe derzeit nur Horvath guten Running Backs. Die hole ich mir aber mit derzeit 2023er First nächstes Jahr und greife dann an.
Ja, unter dem Gesichtspunkt her finde ich den Trade eigentlich gut. Also da bin ich wirklich, oder also warst du dran zuerst, habe ich dich.
Wahrscheinlich sogar, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das auch an so ein bisschen. Also für mich ist Matthew Stafford mehr wert als Zach Wilson und auch einfach. Ja, besser. DK Metcalf besser als Sky Moore, Chris Godwin besser als Chris Olave und Rondale Moore dann abzugeben als Preis quasi für diese drei Upgrades ist nichts. Also es für mich sogar völlig unabhängig davon, in was für einem Teambild man gerade ist, mache ich den Deal doch eigentlich immer. Einfach schon, um den Wertgewinn mitzunehmen.
Ja, völlig. Also für mich ist das wirklich. Du gehst ja auch, wenn du noch im Rebuild bist, du kaufst zwei Spieler mit Godwin und Metcalf, die durchaus ein durchwachsenes Jahr haben könnten. Und ja. Gut, Stafford, den wirst du auch immer wieder los, weil ja. Du weißt, was du von ihm hast. Also an ihm hast.
Spätestens in Season.
Genau. Also wenn du ihn noch loswerden willst und wenn du ihn behalten willst, kannst du ihn auch behalten. Also das ist so, ja, also das ist für mich auch ein absoluter No-Brainer, würde ich in 10 von 10 Fällen machen, bei den Spielern, die er abgegeben hat. Also der Preis ist für diese Spieler, die er bekommt, hier wirklich gut.
Ja, ja, und weißt du, dass die Chance besteht, dass Zach Wilson im, weiß ich nicht, November mehr wert ist als Matthew Stafford, die besteht natürlich theoretisch. Also natürlich kann es sein, dass Zach Wilson jetzt ein super zweites Jahr hat und was dann ist mit so einem jungen Quarterback, das wissen wir alle, dann schießt er nach oben im Ranking. Kann natürlich sein, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja.
Vielleicht 5%? 10%? Ja. Keine Ahnung. Also es ist echt, es ist eine viel, viel größere Chance, dass Zach Wilson jetzt einfach wieder schlecht spielt und dann bringst du den halt gar nicht mehr an den Mann.
Du gibst hier im Prinzip 4 Wildcards ab für 3 Spieler, wo du weißt, was sie können. Also du hast jetzt 3 safe Assets, die du bekommst und gibst 4 Wildcards ab.
Ja, eben nicht mal nur das, sondern das sind halt auch noch, das sind halt jetzt nicht diese safen Assets, was manche so als safes Asset bezeichnen mit so einem DeAndre Hopkins, sondern das sind halt wirklich auch noch echt Premium-Assets. Also Stafford und Metcalf sind wirklich Premium-Spieler in Dynasty und Chris Godwin, okay, klar, mit dem ACL und so, aber du gibst ja jetzt auch nicht Burks, London und Hall ab, sondern du gibst ja auch wirklich, auch wie du sagst, du gibst hier Rondale Moore, Chris Olave. Mal sehen, was die dann in 6 bis 8 Monaten wert sind.
Ja.
Bin ich mir noch nicht so sicher.
Ja.
Genau. Und genau, was du jetzt draus machst, ganz ehrlich, Sven, also ich würde mich nicht unbedingt darauf beschränken, hundertprozentig auf diese 2 Running Backs im 23er Draft zu warten. Denn was die dann im ersten Jahr produzieren, muss man auch mal abwarten. Es sind trotzdem immer noch Rookie Running Backs, genauso wie das jetzt bei Breece Hall dieses Jahr ist. Ich absoluter Top-Contender sein will, dann wird auch dieses Jahr nicht Breece Hall mein Running Back 1 sein. Also dementsprechend da offen bleiben. Gut, ich glaube, damit haben wir die Hörer-Trades durch.
Jawohl.
Und wir können weitermachen mit unserem Thema heute. Wir wollen uns ein bisschen mit Roster-Construction auseinandersetzen. Also wie baut man denn ein Roster zusammen, auf welche Dinge achten wir und so weiter. Und wir haben dazu, bevor wir jetzt starten mit den, also wir so ein bisschen position-wise durchgehen, worauf wir achten, 2 Anregungen noch aus dem Discord. Die erste kommt vom heute schon viel zitierten Michael Klock. Macht es Sinn, nur auf das Alter der Spieler zu achten, also beispielsweise nur junge Spieler zu draften, damit sie so lange wie möglich für das eigene Team spielen?
Jein, kommt auf die Kosten an. Also kommt drauf an, was mich das kostet. Also in der Regel kostet Alter halt auch Draftkapital. So, und das muss man halt immer berücksichtigen. Also dementsprechend, wenn irgendwie dann in Runde 7 Derrick Henry auf dem Board liegt, dann kann ich halt, muss ich halt irgendwann auch mal sagen, alles klar, ich kann jetzt nicht nur immer nach Alter gehen, sondern ich muss vielleicht auch die Production mal ein bisschen wertschätzen. Und teilweise wird es mit dem Alter natürlich, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt den 29 Jahre alten Receiver oder den 22 Jahre alten Receiver nehmen kann am gleichen Spot und die Production ist ähnlich, dann weiß ich, welchen ich nehme. Aber wie gesagt, das Alter ist in der Regel eingepreist. Aufgrund dessen kann man ein klares Jein als Antwort
geben. Das ist genau der Punkt, den du sagst. Junge Spieler gehen deswegen auch früher. Ich würde nur einen Satz nochmal dazu, damit sie so lange wie möglich für das eigene Team spielen. Also da generell nein. Es ist völlig egal, wen man draftet oder ich drafte nie damit, ich sage, das ist jetzt ein Eckpfeiler meines Teams, den gebe ich auf gar keinen Fall die nächsten 2 Jahre ab. So, um den baue ich mein Team rum auf.
Ja.
Dann, wenn ich sowas sage generell, dann meine ich damit immer, ich baue um den Value dieses Spielers mein Team auf.
Ja, klar. Also nie, für mich auch ganz klar, niemand ist unverkäuflich.
Ja.
Also das ist einfach so.
Das stimmt. Phil, ich muss ganz kurz pausieren. Wir sind sofort wieder da. Ich muss nur kurz, meine Freundin braucht die Decke für den Isa-Besuch.
Ja, ist klar, kein Problem.
Und da sind wir schon wieder. Das war schneller als gedacht. Ja, man muss dazu sagen, die ist relativ klein und deswegen ist das, diese Decken, die liegen hier oben bei uns auf dem Schrank. Deswegen, jetzt kam sie so ganz langsam hier reingeschlichen und dann dachte ich mir, jetzt komm, Alter, dann helfe ich doch einfach kurz. Aber dann hat sie es schon selber gelöst. So, zurück zu dem Thema, genau. Also niemand ist untradable und niemand ist ein Eckpfeiler und niemand wird gedraftet, um jahrelang das Team zu prägen. Das ist nur, es geht dabei, wenn man so weit in die Zukunft schaut, immer darum, wo erwarte ich, dass der den Wert am besten erhält oder dass er den Wert am besten steigert. Das kann man natürlich immer berücksichtigen und da muss man aufs Alter natürlich Wert legen. Das ist ja ganz klar.
Ja, genau, absolut.
Gut, die zweite Frage, beziehungsweise was wir hier noch mit reinbekommen haben, die kommt von Matze Mu erstmal. Warum ist Zero RB die einzig wahre Strategie? Und dann sagt er, Spaß beiseite, streut ihr eure Risiken durch Diversifikation? Also betrachtet ihr eure Ligen als Portfolio oder ist euch das komplett egal?
Ja, willst du anfangen?
Ja, klar. So ein bisschen mache ich es schon. Also ich gucke schon immer wieder mal bei DynastyPlanet.com. Da haben sie als Tool Rostership Percentage. Da kann man dann gucken, hey, in all meinen Sleeper Ligen, wie viel Shares habe ich denn von welchem Spieler und wie viel Prozent habe ich da von einem. Das heißt, ja, da gucke ich dann schon ein bisschen drauf, weil es mich dann auch interessiert. Aber also ich sag mal so, wenn ich da jetzt, ich gucke jetzt halt gleich mal live rein, da habe ich ja letzte Woche, hatten wir sogar drüber gesprochen, du hattest so viele Breece Hall Shares, ich hatte recht viele Traylon Burks Shares. Und wenn ich das dann sehe und dann zum Beispiel das Gefühl habe, oh, ich habe aber jetzt viele Traylon Burks Shares, dann führt das nicht zwangsläufig dazu, dass ich den verkaufen will, sondern ich gucke es mir halt dann an, ja gut, weiß ich nicht, dann habe ich den halt in fast der Hälfte meiner Ligen, aber damit habe ich kein Problem, also gute Spieler hole ich mir auch gerne mehr und wenn ich einen weiteren Kyle Pitts Share holen kann, dann hole ich den auch, wenn ich ihn vielleicht schon viel habe, also ich bin da, ich guck ein bisschen drauf, ich will jetzt nicht 100% Ownership von einem also komplett super teuren Asset. Also ich will jetzt keine 100% Patrick Mahomes vielleicht, aber trotzdem ist das jetzt auch nicht, das entscheidet jetzt nicht über das Wohl und Wehe eines Trades bei mir.
Nee, das geht dann um Nuancen, geht dann um Tendenzen, ganz klar. Natürlich, also bei mir, wir haben das gerade ja nochmal erwähnt, Breece Hall, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gesprächsbereit, das kann man schon sagen. Mhm. Allerdings, ich werde ihn natürlich nicht verschenken. Ich habe gestern ein Angebot für Breece Hall bekommen, Antonio Gibson und Tyler Boyd.
Oh Gott.
Und da da musste ich mir verkneifen, dann keine unnette Antwort zu schicken.
Ja, wenn noch 223 Firsts draufkommen, dann kann man Gespräche anfangen.
Das war, also, wie gesagt, solche Angebote, die werden dann auch instant declined. Aber grundsätzlich natürlich ist man gesprächsbereit und wenn dann noch so News rauskommen, wie er das Skillset von Alvin Kamara hat und so weiter und so fort, was im Training Camp berichtet wurde, dann freut man sich natürlich umso mehr.
Ja. Ja, das ist natürlich geil.
Ja, also ja, tatsächlich spielt es schon eine Rolle bei mir. Also ich will auf keinen Fall, also ich will, 50% ist eigentlich schon so meine magische Grenze. Gerade, wie gesagt, bei teuren Assets, wenn ich jetzt irgendwie Jalen Naylor vom Waiver aufkriege, dann ist es mir halt scheißegal, dann kann ich auch 100% haben, aber bei so Spielern, die dann mehr als ein First kosten, da bin ich schon dann so ein bisschen, dass ich gucke, dass ich das verteile.
Ja. Was zum Beispiel bei mir schon krass ist, ich habe 5 Trey Lance Shares und das sind immerhin bei 11 oder 12 Ligen, die ich jetzt habe, das ist schon viel. Also ich komme da schon in Richtung Ding, da könnte man jetzt meinen, ja, den müsste ich eigentlich schon mal verkaufen, aber ich habe ihn in der Best Ball gleich wieder gedraftet, dann in der zweiten Runde.
Das geht mir auch mit Spielern so, mit Breece Hall und so, das geht mir auch. Die kommen dann immer zu einem, man kann sie dann ja liegen lassen.
Wenn man dann dran glaubt.
Das ist auch so ein Beispiel.
Ja. Ja, da habe ich zu viele abgegeben, das muss ich echt sagen. Aber ich tue mir schwer, die wieder zu kaufen. Weil dann, wenn jeder von ihnen kaufen will, der will natürlich viel zu viel. Weil du hast ihn ja auch in jeder Liga gefühlt, in der ich ihn nicht habe. Aber nein. Gut, genau. Also daher, Diversifikation spielt ein bisschen eine Rolle. 50%, klar, wenn es da drüber geht mit einem teuren Asset, aber das ist ja fast nicht möglich, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, was musst du da für Bombenteams zusammenspielen, dass du irgendwann diese Top-Assets da in jedem Team hast? Das ist schon schwer.
Ja, man achtet ja auch drauf, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt 10 Contender-Teams und muss jetzt in jedem einen Superstar Titan kaufen, dann werde ich nicht rausgehen und werde 10-mal Kelce kaufen.
Ja.
So, oder 10-mal Kelce anfragen, beziehungsweise wird auch nicht in 10 Ligen Kelce verfügbar sein.
Ja, völlig richtig. Aber je mehr Ligen man spielt, desto größer wird natürlich der Faktor, finde ich. Also wenn ich mir jetzt da Ami-Podcasts anhöre und die spielen irgendwie 60, 80 Ligen, dann klar, dann muss man schon irgendwo sagen, die investieren da schon auch richtig Kohle rein, ne? Also genau. Da muss man das dann schon auch vielleicht ein bisschen mehr gewichten. Wenn du dann da $500 Buy-in hast in der Liga und so, dann musst du halt schon ein bisschen, dann musst du dein Risiko auch anders managen als jetzt, wenn ich ehrlich bin, also weiß ich nicht, ich meine Dynasty Buy-ins pro Jahr sind jetzt doch so überschaubar, dass ich sagen kann, okay, wenn jetzt Trey Lance reinscheißt, dann ruiniert mich das jetzt auch nicht.
Nee, genau, also das ist okay, natürlich, ne, das sind natürlich nochmal andere Dimensionen, wie du schon sagst, wenn du dann irgendwie so viel Kohle on the line hast oder so, dann ist es sicherlich nochmal was anderes.
Ja.
Es ist trotzdem ärgerlich, wenn ein Spieler deine komplette Saison zerschießt, ne? Das ist immer so eine Sache. Auch geht natürlich auch um den Spielspaß. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn du dann in 10 Teams dann Spieler XY auswechseln musst, weil der jetzt sich das Kreuzband gerissen hat.
Ja.
Dann sitzt du da auch und hast erstmal so eine Fresse.
Ich glaube, was man generell sagen kann, also vernünftiger wäre es auch, diese MyGuys dann öfter mal zu verkaufen, auch mit einem Mini-Discount zu sagen, okay, komm, lieber jetzt mal weg und das Risiko minimieren. Aber da muss man, das ist halt wirklich die sehr, sehr rationale Herangehensweise dann wirklich an Dynasty. Das vielleicht kann man schon als Tipp noch mitgeben, wenn ihr das wollt. Aber das ist echt schwer. Also wer sich so komplett lösen kann von seinen MyGuys, der verdient dann auch Respekt hier.
Ja, und es ist natürlich auch so, gewisse Spiele bewertet man zum Beispiel auch höher als der Markt.
Ja, klar.
Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, haben vielleicht ein paar gesehen, wo ich die Top 5, Top 6 Dynasty Running Backs immer gegen Cam Akers und 23 First random gestellt habe. Und ich war verwundert, wie oft es eben sehr eng war. Und ich glaube, da ist zum Beispiel so, Cam Akers würde ich aktuell nicht verkauft bekommen, weil ich ihn einfach zu hoch bewerte im Vergleich zum Markt.
Ja, ja klar, das ist so. Aber dann ist er auch nicht so ein wertvolles Asset, muss man auch irgendwo sagen.
Nee, für mich schon, für den Markt.
Klar, genau. Aber man muss es ja anhand des Marktwerts irgendwo bewerten. Das Risiko, das du da on the line hast. Du verlierst ja nicht deinen eigenen Wert.
Nee,
das
ist, ja, das stimmt schon.
Also, genau. Okay, gut. Dann lass uns mal rübergehen, so ein bisschen die einzelnen Positionen durchgehen. Wie stellen wir uns da auf oder was machen wir? Ich habe mal ein paar Notizen einfach nur gemacht. Wir können das aber auch ein bisschen lose machen. Lass einfach einfließen, was du möchtest. Quarterback generell, hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Haben wir auch zu Teilen schon letzte Folge besprochen. Hört da unbedingt rein, falls ihr es noch nicht getan hattet. Ralf war da von Mike's in Motion, war echt eine coole Folge, hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben auch über Quarterbacks gesprochen. Wie behandelt man die in Superflex? Ich sage jetzt mal generell, es gibt ja, also, okay, ich fange mal ganz anders an. Wie stellst du dein Quarterback-Raum auf in der Superflex-Liga.
Ja, jetzt muss ich wieder antworten, unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich, in welcher Stage bin ich, ne? Also bin ich im Startup-Draft gerade, bin ich im Rebuild, bin ich Contender, wie viel Kapital habe ich in meinem Team? Das spielt dafür eine Rolle. Also im Moment, der Ansatz ist durchaus im Draft früh die Quarterbacks zu nehmen. Weil mir das einfach Flexibilität gibt. Ne? Also natürlich mit den Elite-Quarterbacks als erstes habe ich die Freiheit, meinen Roster aufzubauen, wie ich möchte. Sicherlich kommt es auch darauf an, wann meine Draft-Position ist. Mhm. Wenn ich 1-12 habe, ist es wahrscheinlich nicht der Sweet Spot, um Quarterback zu draften. Wie gesagt, man hört schon raus, es ist schon unterschiedlich. Traumhaft ist natürlich, zwei Elite-Quarterbacks aus dem ersten und zweiten Tier zu haben und dann zu sagen, nach mir die Sintflut, ich muss mich mit Quarterback nicht mehr beschäftigen, ich muss im Startup-Draft auf keine Quarterback-Runs reagieren, muss keine Quarterbacks overdraften, tun wir sowieso nicht, aber ich habe das also häufig gesehen, dass dann schlechte Quarterbacks in Runde 3 gedraftet wurden, weil vorher eben dann die Panik ausgebrochen ist. Und das ist halt für mich einer der größten Fehler, die ich so in Drafts eigentlich sehe.
Ja. Ich glaube, ich würde auch ich würde da generell in die gleiche Kerbe reinschlagen. Es ist so ein bisschen go big or go home, oder? So, also entweder du investierst wirklich Kohle oder richtig Kapital in deinen Quarterback-Room und sagst, ja, so, ich hole mir jemanden, und da könnt ihr eure Tiers ja selbst machen, wie ihr wollt. Also du hast, glaube ich, deine Big Three auf jeden Fall. Bei mir ist es schon eine Big Five. Also ich nehme da Murray und Jackson noch und Lamar noch dazu. Andere nehmen Burrow da wiederum noch dazu oder Dak Prescott kann man dazu nehmen. Irgendwo dann hört aber halt dieses Tier auf, dieser Top-NFL-Starter, wo wir auch wissen, dass sie gute Fantasy-Production liefern, dass sie auch noch nicht Tom Brady-Alter erreicht haben. Und da quasi reinzukommen und zwei zu haben, das ist halt richtig geil und Luxus. Auf der anderen Seite, wenn man da nicht hinkommt, und das ist auch, deswegen gucke ich auch gerade so ein bisschen hier in meine Rostership. Ich habe extrem viel Kyler Murray Shares, aber ich habe zum Beispiel einfach nur einen Josh Allen, ich habe nur einen Patrick Mahomes, ich habe nur zwei Justin Herbert und das bei 11-12 Teams ist das natürlich nicht so viel. Aber du kommst halt auch sehr schwer an die ran und wenn du eben nicht 1-0-1 bis 1-0-3 im Startup dran bist, dann wird es halt schwer, die aufzubauen. Und dann musst du dich ein bisschen, dann musst du irgendwo versuchen, da hochzukommen. Und das ist halt so bei mir, deswegen habe ich extrem viele Trey Lance Shares, weil ich sage, ich glaube, bei ihm ist die Chance irgendwo am größten, dass er da in diese Riege vorstoßen kann aus der zweiten. Ansonsten, welche Quarterbacks habe ich auf der anderen Seite überhaupt nicht? Das sind halt diese Mac Jones, weiß ich nicht, wen haben wir da noch so in der Riege? Ich habe auch ganz wenig Matt Stafford, ehrlich gesagt. Ich habe immerhin noch zwei Russell Wilson, aber ich finde, also die finde ich jetzt keine schlechten Quarterbacks für Dynasty, aber es gibt immer wieder überbewertete Spieler, finde ich, auf Quarterback, die entweder jung sind und nicht gut scoren, dann finde ich, hast du ein Problem, die sind super teuer, also auch ein Tour oder wen haben wir da noch in der Quarterback Landscape, den man eher so versucht zu meiden. Also wenn die da eben, wie du so meinst, so Ende zweite Runde, dritte Runde dann vielleicht im Startup gehen.
Ja, Zach Wilson, Tua.
Habe ich auch gar nichts.
Das sind halt so Kandidaten, wo du eher Abstand nimmst. Auch Aaron Rodgers ist auch halt fragwürdig, ne? Das ist so ein bisschen, also ja. Das sind so ein paar Kandidaten.
Also und dann wieder, wenn es billig wird, sag ich mal, da kann man dann Quarterbacks halt wieder einsammeln. Also ein Ryan Tannehill im Moment ist sehr günstig. Cousins ist günstig, genau. Auch ein Daniel Jones ist super günstig. Die kann man dann schon machen.
James, ja. Carson Wentz halt für Fantasy, ne? Immer.
Ja.
Ja. Immer aus, also wenn das sind so, und wenn du so einen Quarterback-Room, ich glaube, wir haben da ja mal gerade auch in unserer Dynasty Diaries-Folge drüber gesprochen, ja. Also mit meinem einen Quarterback-Room. Ja, mit sowas kannst du es halt auch angehen. Ne? Derek Carr ist auch sicherlich, der ist ein Sneaky-Kandidat sogar. Derek Carr mag ich für nächstes Jahr halt sehr, sehr gerne. Ja, solche, genau, solche Leute. Aber das Problem ist halt, und genau, und das ist eben das, was ich damit meinte, in dem Moment, wo du die schon früh einsammelst, die guten Quarterbacks, bei diesen Mittelklasse-Quarterbacks besteht halt immer die Gefahr, dass ein Run entsteht, gerade wenn früh viele gehen, dann die Leute natürlich Panik kriegen, dass sie keinen mehr abkriegen, und dann werden halt Leute hoffnungslos overdrafted.
Ja, Jalen Hurts zum Beispiel. Der geht ja so früh. Quarterback 10, Quarterback 10 bei Keep Trade Cutted im Moment. Da muss man halt sagen, da ist so viel Risiko drin. Nicht unbedingt für die nächste Reproduction. Aber ist das wirklich ein Starter für die nächsten Jahre? Boah, also, wenn ihr sagt, Jalen Hurts geht über einem Matthew Stafford im Moment. Boah, da tue ich mir halt echt schwer damit. Und dann hast du da eben wirklich eine ganze Menge Spieler, wo ich seit diese Mitte, dieses Tier aus Quarterback 10 bis 20, das muss man sich genau anschauen und dann Punkt für Punkt durchgehen. Ist der wirklich den Spot und den Wert wert oder ist das eigentlich ein bisschen Verzweiflung?
Genau, und oftmals dann muss man einfach auch dann entspannt sein und dann lieber spät nimmst du dir halt irgendwie einen Tom Brady oder sowas, ne?
Später. Ja.
Das ist dann, glaube ich, oftmals, da hast du zumindest irgendwie ein, zwei Jahre Elite Production, da weißt du, was du hast. Und bei den anderen, ich sag mal, das ist ja immer diese Trap. Du denkst halt, du hast einen jüngeren Spieler, der wird jetzt noch länger spielen, aber zack, man sieht's halt, ne, sind die weg vom Fenster und dann machst du sowieso dicke Backen und hattest keine Elite Production.
Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, Tour, was bekomme ich on top, wenn ich jetzt Tour als zweiten Quarterback in der Dynasty habe und dann ist eh schon ein Problem, wenn du Contender sein willst, dann hast du eh schon da ein Problem. Das heißt, dann versuchen, okay, kann ich hin zu Tom Brady oder so, ist natürlich nice, aber selbst wenn das nicht geht, weißt du, was bekommst du on top, wenn du jetzt runtergehst zu Daniel Jones zum Beispiel oder wenn du runtergehst zum Ryan Tannehill?
Ja, Tua gibt es halt durchaus einige Truther. Ich meine, man muss fairerweise sagen, seine Umstände, wie auch bei Zach Wilson, haben sich natürlich sehr verbessert. Ne? Das ist, darf man nicht außer Acht lassen. Aber ich nutze das eher, um den gut zu verkaufen, als darauf zu zocken, dass er nochmal gut wird. Weil er bringt dir halt kein Rushing mit. Ja. Und das ist halt schon auf jeden Fall ein negativer Punkt, um eben dieses Top-Ceiling. Und ich sehe halt nicht, dass Tua irgendwie, so ein effizienter Passer wird, dass er mit dem Volume, dass er so wirklich so krass wird, ne? Das ist ein Top-10-Quarterback, sehe ich ja halt bei ihm nicht. Und dann, klar, wie du schon sagst, dann lieber runtertraden zu Ryan Tannehill. Ich tue mich schwer, du wirst wahrscheinlich keinen First bekommen, aber vielleicht bekommst du irgendwie einen netten Receiver oder sowas.
Ja, kann man auf jeden Fall dann probieren, so ein bisschen aus dieser echt schwierigen Zone rauszukommen. Ja. Dann generell vielleicht nochmal kurz, wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, aber lass uns da nochmal dazu kommen, falls noch nicht jeder auch gehört hat, und das kann man auch, glaube ich, nicht oft genug sagen, der dritte Quarterback in Superflex ist unserer Meinung nach ein bisschen überbewertet, wenn es darum geht, einfach, dass man generell immer drei Starter in Superflex braucht. Wir haben vorhin das schon leicht angesprochen, wenn du Josh Allen und Justin Herbert hast, wie viel Wert legst du auf deinen dritten Quarterback?
Ja, nicht viel. Also ich will schon einen haben im Prinzip, aber das kann ruhig ein ganz günstiger sein. Also das kann meinetwegen auch ein Marcus Mariota sein, beziehungsweise du brauchst, wenn du, wahrscheinlich brauchst du noch nicht mal einen im Roster, weil diese Jungs kannst du halt auch während der Saison kaufen. Du kannst jeden Quarterback aus diesem Tier dann für einen Second kaufen. Du kannst einen Jared Goff für einen Second während der Saison kaufen. Und da brauchst du wahrscheinlich gar keinen Roster, dann musst du den Roster-Spot gar nicht verschwenden.
Ja, ja. Und wenn sie fit bleiben, die anderen zwei Jungs, dann reitest du halt einfach durch. Und dann hast du deine zwei Bye-Weeks, da stellst du halt dann deinen elften, deinen quasi ersten Flex-Spieler da einfach auf. Ja. Das macht ja nichts. Der produziert ja nicht so schlecht, wenn du Contender bist.
Ja. Ja, und wenn es irgendwie kritisch ist, dann musst du halt investieren. Du musst es ist halt immer die Sache, dein Roster muss oder dein Kader muss so aufgestellt sein, dass du irgendwo was immer reagieren kannst, in der Hinterhand hast, wenn natürlich ein Ausfall ist. So, da muss man wirklich realistisch gucken, okay, was schaffe ich mit meinem Roster noch, wenn jetzt zum Beispiel Mahomes ausfällt? Ja, und genau. Dann realistisch einschätzen und dann muss man entweder reagieren, muss dann investieren oder sagen, alles klar, jetzt verkaufe ich meine alternden Assets und gehe dann
nächste Runde. Nochmal eine Runde.
Genau. Ja. Ja, ist dann
so. Es ist also ein bisschen das, diese, ich glaube, das ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ist das auch ein bisschen so eine deutsche Sache, diese Versicherungsthematik? Man will immer eine Versicherung haben. So, du willst die Security haben auf der Position, aber weißt du so, es ist keine Sicherheit, wenn du dann Josh Allen verlierst und dann einen, ja, whatever, Jared Goff schon hast. Ja, ja, okay, gut, das sowieso. Aber es bringt dir auch nichts, wenn du vorher teuer quasi Jared Goff eingekauft hast, um dann nicht needy zu sein, in Anführungsstrichen. Jared Goff wird dir die Josh Allen-Produktion nicht liefern. Du bist halt dann angeschissen.
Ja, dann kannst du besser in dem Moment, weil es ist ja immer so, es kristallisiert sich während der Saison raus, irgendein Team leidet dann unter Verletzungen und dann gehst du zu demjenigen, der vielleicht Derek Carr hat, den er aber nicht braucht, weil sein Team komplett abgekackt ist und kaufst Derek Carr, der dir wirklich auch Production liefert, als wenn du dann irgend so eine Gurke wie Kopf aufstellst. Ne? Das ist ja auch nochmal der vom Prozess her wahrscheinlich der bessere
Weg. Und dann, das ist, wenn es schon schief geht, quasi lieber dann ein bisschen mehr bezahlen, als vorab schon was zu investieren, was dann vielleicht einfach tot rumschimmelt.
Genau, ja.
Gut. Running Back. Hier gibt es natürlich, da gibt es ja wirklich die diversesten Ansätze, der Zero-RB-Approach von Matze, Hero oder Anchor Running Back, also einen so Top-Star zu haben und dann den Rest so ein bisschen zu hoffen, oder halt Heavy Running Back zu gehen und recht viele Running Backs im Roster zu haben. Wie machst du das denn am liebsten?
Also ich bin eigentlich so vom Spielstil her komme ich halt echt aus der Heavy RB-Ecke. Ich habe meine
Wir Teams, spielen einfach schon zu lang. Das
ich
ist
hab
so.
meine, ich habe meine, Team, hab meine Teams eigentlich immer über Running Backs aufgebaut. Über, also am besten 5 Stück, wenn ich die aufstellen konnte. Und wirklich die ganzen Monster. Ne, weil im Prinzip natürlich dann auch wieder in Verbindung mit einer Verknappung des Marktes für andere Mitspieler, geht damit ja einher. Wenn du 5 Stück rosterst, der Top 10, sagen wir mal, das ist natürlich eine sehr kostspielige Geschichte, aber du in dem Moment wirst du halt immer ein Advantage gegenüber deinem Gegner haben, weil die anderen 5 in der Regel nicht auch bei einem Owner sind, sondern verteilt über die Liga. Deshalb, ich kann über Heavy RB, das ist an sich eine gute Geschichte, wenn du gewinnen willst, ist aber auch sicherer Weg, um Value zu verbrennen.
Ja.
Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Es ist halt schon ein Weg, um zu gewinnen, aber es verbrennt halt auch Wert, weil Running Backs einfach ein relativ kurzes Shelf-Life haben und dann nach einer gewissen Zeit einfach an Wert verlieren, du sie nicht so teuer wegtraden kannst. Und deshalb finde ich Heavy RB nicht schlecht, aber würde unter Umständen dann auch mal darüber nachdenken, da wirklich einen zu verkaufen dann auch, wenn du ihn nicht brauchst, oder irgendwie down zu tieren, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt noch einen Alvin Kamara und kann den vielleicht traden für einen James Conner Plus. Ne, dann sollte man da auf jeden Fall drüber nachdenken, weil du irgendwo die Production hältst, aber vielleicht einfach den Value in ein anderes Asset verschiebst. Oder einen Pick, ne, wenn du den Connor plus einen Pick bekommst. Würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, ich habe ein bisschen mein Richtwert ist so, ich möchte eigentlich nicht mehr als 3 Top 24 Running Backs so am Roster haben. Also ohne, dass ich jetzt, ich will nicht einfach cutten. Ich würde es nur gern diesen Wert in eine andere Positionsgruppe schieben. So 2 bis 3, da fühle ich mich dann wohl. Wir spielen ja meistens mit 2 Running Back Startern. Das heißt, es soll ja schon was da sein. Man will ja auch nicht da irgendeinen Mist reinstellen. Aber es gibt halt auf Running Back schon auch ein paar Spieler, die ich spannend finde, die man sich so auf die Bank setzen kann, die eine ganz solide Redraft-Rolle spielen sollten normal, die du so Woche für Woche dann reinbringen kannst, wenn du mal eine Verletzung hast und so, die aber eben nicht so viel Kapital binden. Und da so als Namen vielleicht mal Kareem Hunt zum Beispiel, finde ich da echt spannend, den man mal holen kann oder nachdem man sich umschauen kann. Oder Miles Sanders, der ist auch extrem billig im Moment. Ja. So, der sollte auch eigentlich eine ganz solide Production haben. Warum eigentlich so nicht so jemanden holen? Und
Sieg.
wenn man Sieg, ja gut, Sieg. Da ist das nicht noch ein Top 24 Dynasty Running Back?
Also preismäßig, du musst für Sieg keinen First mehr bezahlen in der Regel.
Ja gut, okay, das muss ich aber für keinen außerhalb der Top 24, oder?
Nee, genau, deswegen. Also das ist für mich so ein bisschen der Wert. Also ich sag mal, das sind jetzt Beispiele. Das sind Beispiele für Spieler, die du zu unterschiedlichen Preisen dann günstig einkaufen kannst.
Ja, genau.
Aber ein Sieg hat zum Beispiel das Upside aus meiner Sicht, das Ceiling, irgendwo in den Top 8 zu finishen einfach. Also das hat er für mich immer noch. Ich glaube
Ja.
einfach, dass der unterbewertet ist. Und das ist ein Running Back aus diesem Tier, Fournette, Aaron Jones, Zeke Elliott, die wirklich, James Conner, die praktisch alle ein bisschen älter sind, aber die dich auch nicht mehr viel kosten. Und dann
Ja.
kannst du besser, wenn du so einen als Running Back 3 oder 4 im Roster hast, da machst du nichts falsch mit.
Ich bin fast wieder dabei, weil es jetzt so eine krasse Korrektur gab. Wie stehen wir denn zu CEH mittlerweile?
Ja, finde
Der
ich.
ist so billig
Ja.
auch. Also ich bin schon fast wieder ein bisschen Hill ist weg. Also es sollte ein bisschen Receiving Work eigentlich da sein. Ich bin wirklich kein Fan davon, wie er in der NFL bisher gespielt hat und war wirklich furchtbar. Und er war immer überbewertet, so, weil er halt trotzdem immer noch so ein Mid-Running Back 2 in Dynasty Rankings war. Aber er ist jetzt schon auf einem, boah, ist auf einem Level, Alter, den kriegst du, ich glaube, in jeder Liga für einen Second, oder?
Ja, müsste eigentlich so sein. Also ich habe heute hatte Little Jordan im Discord gefragt, CEH oder Amon-Ra.
Ja, gut, das ist immer noch Amon-Ra für
So,
mich.
und das genau war für mich nämlich, habe ich ihm nämlich auch so geantwortet. Und ja, aber für einen Second natürlich, den kannst du, wenn er ein Second, Late Second sowas in die Richtung kostet. So, vielleicht, oder du gibst vielleicht irgendwie noch einen Wide Receiver 6 ab mit und ein Second oder sowas, irgendwie sowas in die Richtung, so ein Package. Ja, dann tut es mir auch nicht. Also dann, klar, da kann man sich ins Roster setzen. Die Preise sind
Also,
mir gefallen. Das ist ja, wie du sagst, genau.
hier, ich gucke mal gerade, wer da so neben ihm rumschwirrt. CEH, da die Wide Receiver davor, Hunter Renfrow, Juju Smith-Schuster, Brandon Cooks und danach DeAndre Hopkins, Chase Claypool, Kadarius Toney, Christian Kirk. Also da sprechen wir jetzt über einen Preis. Da sage ich halt, der ist vernünftig und da kaufe ich sogar wieder.
Ja, ist völlig legitim, kann ich nichts gegen sagen. Ne? Don't hate the player, hate the price oder hate the ADP,
Genau,
ne?
genau.
So wie Matthew Barry immer gesagt hat. Und das ist
Ja.
halt auch eben der Fall. Genau, wie du hast auch gerade eben Miles Sanders angesprochen, sehe ich ganz genauso. Also wenn die für einen Second bekommst, die Jungs, dann ja. Und genau. Und damit eben den Running Back Room auffüllen. Ich will halt so zwei, drei Spiele oder drei haben, auf die ich mich verlassen kann. Und dann eben den Rest mit solchen Konsorten auffüllen, das ist dann schon echt, dann hast
Ja.
du, wenn du dann Room hast, irgendwie so mit vier Running Backs, ich sag mal zwei, drei, die so wertvoll sind, und der Rest dann solche, und dann der
Ja.
Rest eben auffüllen mit irgendwelchen Waiver-Wire-Leuten, die dann irgendwie eine Rolle haben können und die du dann kurzfristig entweder einsetzen oder verkaufen kannst.
Genau, was halt immer geil ist, finde ich, und die kaufe ich auch immer gerne ein, wenn es die Möglichkeit gibt, oder drafte ich auch vor allem gerne. Vor allem in Startups sind die immer ein bisschen günstiger als zum Einkaufen, sind halt diese ganz klassischen Backups wie ein Gus Edwards oder ein Alexander Mattison, also Tony Pollard. Jetzt so ein bisschen, der hat die Rolle schon ein bisschen verlassen. AJ Dillon war das davor auch noch. Der ist jetzt schon zu wertvoll geworden, um in die Kategorie reinzufallen. Aber das sind so Spieler, die habe ich halt immer gern, weil genau das passieren kann, was du gesagt hast. Der erste fällt aus und dann ist Next Man Up und Production oder Verkaufswert halt steigt halt sofort.
Jo, genau.
Gut,
Ja,
dann.
alternativ, also wirklich, du kannst natürlich auch, und das muss, glaube ich, immer klar sein, um da auch nochmal drauf einzugehen, immer, bei der Roster Construction, um da jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen auf so das ein bisschen endgültige Geschichte, je mehr Talent ich auf einer Position habe, desto weniger Spieler möchte ich davon im Roster haben.
Ja,
Also ich möchte praktisch, entweder möchte ich Masse oder Klasse auf einer Position haben.
Okay, ja.
Ich glaube, das ist so ganz gut ausgedrückt, wenn, ne, damit ich quasi, weil in der Regel habe ich ja nicht alle vier Positionen, wir gehen mal nur von Offense aus, habe ich ja nicht alle Elite besetzt. Das ist natürlich der Idealfall, den nehme ich sofort, wenn mir das einer sagt, dann natürlich klar, super, aber in der Regel hast du irgendwo Lücken im Roster. Und dann nimmst du lieber auf der Position, wo du die Lücke hast, nimmst du dann mehr Shots, damit, ich sag mal, sich da eventuell was ergibt, als dann auf der Position, wo du eh schon gut aufgestellt bist. Würdest du da mitgehen? Ja.
Würde ich im Großen und Ganzen mitgehen. Ich sehe halt, dass das Problem bei Running Back ist es halt am drängendsten, dass wenn du Masse und Klasse hast, dann hast du ein Problem. Also zu viel Klasse auf der Position ist ein, das brennt dich halt im, aus meiner Sicht brennt es halt value-wise das Roster aus.
Ja, genau, also genau, nicht zu viel, zu viele
Qualität, Topstars. Ja. Genau, ja, richtig. Ich hatte ein Roster mit 6 Top 24 Dynasty Running Backs. Ja. Das ist scheiße, weil du dich auch komplett begräbst, was du kannst nichts mehr machen, keiner will mit dir traden, alle geben schon auf, es entsteht kein Markt, in dem du auf einmal der Chef bist und den Preis bestimmst, sondern es entsteht eigentlich eher so Resignation in der Liga. Und das tut richtig weh. Also dann bist du auf einmal echt stuck und deswegen dahingehend gar nicht. Bei Wide Receiver auf der anderen Seite finde ich halt, wenn ich zum, also auch da natürlich, ich will auch da nicht jetzt bei, weiß ich nicht, 3 Wide Receivern starten und 2 Flex-Positionen auch da, ich will nicht, wie immer, ich will nicht 7 Top 24 Receiver haben. Wenn ich dafür dann auf Running Back nichts habe, ne? Also das ist dann auch nichts für mich. Von dem her gebe ich dir da im Großen und Ganzen schon recht. Ich glaube, das wolltest du ja so ein bisschen sagen. Nicht alles zu sehr konzentrieren auf eine Position dann.
Genau, ja.
Ja. Und genau, wenn man dann wenig Klasse, aber viel Masse hat, kann man halt viel über Streaming schon machen. Richtig. Das kann man halt dann so ein bisschen so spielen.
Ja.
Gut, lass uns mal jetzt richtig zu den Receivern kommen. Was ist da so deine Strategie? Ich muss sagen, da hat sich's bei mir echt ein bisschen gewandelt. Ich spiele mittlerweile eben lieber auch über die tiefe Receiver-Position in der NFL in PPR-Formaten. Es gibt halt schon sehr, sehr viele, die echt gute Profile haben und ganz gut produzieren können. Und auch ich finde, was früher immer so das Problem war, dass die Variante so extrem hoch war, dass man gesagt hat, okay, mit so einem Wide Receiver, mit dem kannst du halt überhaupt gar nicht planen, weil der Ball wird zu sehr verteilt, das Passvolumen ist dafür zu niedrig. Das hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Oder ist das nur mein Gefühl oder ist das so, dass halt auch einfach Receiver verlässlicher wurden in den letzten Jahren?
Ja, doch, kann man schon so sagen. Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch schon mitgehen. Bei Receiver, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Da bin ich auch vielleicht noch so ein bisschen gefangen in alten Strukturen. Running back heavy und so. Da bin ich dann auch oftmals halt eher beim Quarterback sonst auch, ne, um da viel Value zu sammeln. Aber Receiver ist aus dem einfachen Grunde interessant. Erstens, junge Receiver sind für im Prinzip für jedes Dynasty-Team interessant. Also Justin Jefferson ist in jedem, also kann jeder Owner in deiner Liga gebrauchen. Egal, ob er Rebuilder ist, aber egal, ob er Contender ist. Also du hast, die haben immer einen sehr großen Markt. Wobei das bei zum Beispiel so Lead Running Backs nicht der Fall ist. Das ist so ein bisschen ein Pluspunkt natürlich bei Receivern, was die eben interessant macht. Kehrseite der Medaille, also wenn man sein Team natürlich jetzt aufbaut und organisch aufbaut und sagt, ja, okay, ich möchte mein Team wachsen lassen, und dann mache ich das über Receiver, habe zum Beispiel Chase und Jefferson. Ich habe halt sehr viel Kapital in der Position gebunden und gehe da auch ein gewisses Risiko, weil Receiver natürlich durchaus im Value auch ein bisschen variieren, glaube ich, bei den beiden jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben die besten Beispiele mit Metcalf und AJ Brown und so weiter eigentlich vor Augen.
Ja.
Und deshalb, und Receiver Production ist halt relativ einfach zu bekommen. So, das geht also zu günstigen Preisen, wodurch das ist so ein bisschen mein Wermutstropfen, warum ich nicht unbedingt daran glaube, ein Team über die Receiver-Position aufzubauen.
Ich glaube, was da die Frage ist, Receiver Production ist einfach zu bekommen, wenn wir halt, wir spielen ja mit Tiefen, also wir spielen ja schon relativ viele Starter und auch viele Flex-Positionen und man muss halt die richtige Referenzgröße annehmen. Also was macht dein Wide, also weiß ich nicht, wenn du viel investierst in einen Running Back und deswegen halt da auf der Flex-Position dünn wirst, was ist denn dann der Spieler, den du da reinstellst und günstig kaufen kannst? Also,
ja,
das ist so der Fall. Genau. Also, genau, es kommt halt einfach am Ende auf das Team an, und je mehr Value du in deinem Team schon gesammelt hast, finde ich, desto mehr kannst du dann auch investieren in diese Spieler. Aber wenn du aus einem Startup rauskommst und keine Trades gemacht hast, sag ich mal, dieser 11. Spieler, den du da auf der Bank sitzen hast, also der ist ja punkte-wise schon rough, und alles, was so ab Runde 10, 11, 12 gedraftet wird, da ist halt jetzt auch die Wide-Receiver-Production echt alles andere als verlässlich, gell?
Jein, also wenn ich mich umsehe und denke, also natürlich in dem Beispiel, wo du wirklich strikt durchdraftest und nicht tradest, das ist schon durchaus richtig. Aber wenn du jetzt mal guckst, ich sag mal, ich habe kein Problem in der Flex beispielsweise, die auch gute Production meiner Meinung nach liefern werden, einen Robert Woods zu starten, einen Adam Thielen zu starten.
Teil Lockett, klar.
Ja, du kannst Lockett diese vielleicht Age schon, aber weißt du, das sind Spieler, die kosten dich nichts und bringen halt trotzdem Production. Das sind jetzt keine Spieler, die ich als
Jameson Crowder
haben möchte.
Jameson Crowder.
Ja, gut, das ist da der Value-Spieler überhaupt. Selbst ein Brandon Cooks, ne? Also,
ja.
So, das sind, wenn ich auf allen anderen Positionen gut besetzt bin, dann habe ich keine Angst, mit dem Wide Receiver Core, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, in die Saison zu gehen. Den Hardcore-Fall ist natürlich ein Hardcore-Beispiel auch, ne? Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt gucken, dass wir Wide Receiver 1 haben und die anderen krücken darum zu, aber ich sag mal, so würdest du halt schon zumindest ein Wide Receiver Core aufstellen, was dich nicht umbringt und was dich vielleicht insgesamt 3 Seconds kostet.
Das stimmt, aber du musst die 3 Seconds auch erstmal haben. Das ist das Ding. Ja. Genau. Dementsprechend, ich verstehe deinen Punkt durchaus. Bin gespannt, wie sich da der Markt auch weiterentwickelt über die nächsten Jahre. Was halt immer so ein bisschen der Punkt ist, glaube ich, den viele halt so machen, oder woran man sieht, dass es auch geschiftet hat, wenn du dir anschaust, in so, einfach jetzt in Keep Trade Cut zum Beispiel reingehst und nur Running Backs und Wide Receiver anschaust, die Wide Receiver haben die Running Backs wertmäßig eigentlich schon überholt, wenn du immer die Referenzgröße nimmst. Also ein Wide Receiver 7 wird wahrscheinlich schon mehr wert sein als ein Running Back 7.
Ja, gut.
Oder ein Wide Receiver 15 mehr als ein Running Back 15. Ja. Weil das halt einfach enger ist da. Die Running Backs sind halt weniger.
Genau, ich glaube, das ist auch einfach der Punkt. Das ist nicht so ein ganz fairer Vergleich, meiner Meinung nach, weil die Running Back Landschaft ist halt im Moment einfach, meiner Meinung nach, ein Wasteland. Das ist eben, du hast eben diese Top, hast du den Top 6, Top 7, wenn überhaupt. Das ist ja schon, ich sag mal, wir fangen im Prinzip ab Position 5, 6, fängt es ja schon an zu wackeln, ob ich ein confidenten Spieler bin. Und das sah halt vor ein paar Jahren beispielsweise noch ganz, ganz anders aus.
Ja, ja. Und
könnte nächstes Jahr auch vielleicht wieder anders aussehen.
Ja. Und normal musst du auch mehr Wide Receiver starten als Running Backs und so weiter. Von dem her ist auch okay, alles gut, dass das so ist. Aber ich finde, der Shift wird halt krasser. Es werden halt mehr Wide Receiver nach vorne gespült. Und das liegt sicher, wir haben mehrere Effekte, gebe ich dir recht. Aber muss man natürlich auch in der Roster Construction, glaube ich, schon ein bisschen berücksichtigen, und die Wide Receiver, also ich habe sie schon auch mittlerweile einfach höher bewertet.
Ja, ist auch okay. Also bin ich jetzt auch, also ich habe nichts gegen Receiver, und wie gesagt, der Pluspunkt ist einfach, es ist halt neben Picks und auch neben Quarterbacks, ist es halt mit das flexibelste Asset. Ne? Du kannst es halt an jeden verkaufen, und sie haben halt eine relativ lange Lebensdauer, auch die guten, und Das ist halt der Pluspunkt. Und von daher, das ist schon ein Punkt, das sehe ich auch. Also ich sehe auch die Vorteile, aber ich sehe halt eben auch auf der anderen Seite irgendwo schon eben Punkte, warum ich jetzt ein Problem damit habe, mit meinem Draft mit Jefferson und Chase zu beginnen.
Ja.
Wenn ich jetzt hochtrade, so, dann sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Das ist für mich zu viel Kapital in der Position gebunden, die irgendwo einfach zu ersetzen ist.
Ja. Da gebe ich dir recht. Also ich drafte auch wirklich keinen Wide Receiver richtig gern in den ersten 2 Runden vom Startup. Das ist, nee. Da bin ich noch nicht.
Nee.
Gut, dann die Titans. So, da sind wir letztes Jahr rumgelaufen und haben gesagt, hey, unbedingt, man braucht den, also, oder es ist der mitgrößte Vorteil, einen Premium-Titan im Team zu haben. Hat sich denn das für dich geändert?
Nee, ist nach wie vor so. Du kannst halt über die Titan-Position einfach einen unfassbaren, weil die eben nicht leicht zu ersetzen sind.
Ja.
Du kannst, also zwar, wenn man es auf Jahre sieht und immer anguckt, wer wäre der beste Streaming-Titan in jeder Woche und sagt, okay, also das wäre jetzt Redraft-Perspektive, aber auch wenn du vielleicht 5 Titans im Roster hast und sagst, okay, stream jetzt jede Woche mal X und mal Y, dann, du bekommst es halt nicht hin. Du weißt halt nicht, wann die Spike-Weeks sind von diesen Kack-Tight-Ends. Und deshalb willst du halt die Guten haben, die dir konstant Punkte liefern. Und ich sag mal, wenn du einen Kelce auf der Tight-End-Position starten kannst, das ist echt schon ein Premium-Vorteil.
Ja, ja. Sehe ich genauso. Also für mich hat sich da die Logik auch einfach nicht, weder hat sich die Logik dahinter, die ist ja richtig oder die ist ja einfach auch logisch, das ist, da kann man auch gar nicht drum herum diskutieren, dass, also wenn jemand sagt, Titans sind egal, es macht mathematisch doch keinen Sinn, dass Titans egal sind. Es ergibt keinen Sinn, das zu sagen. Dadurch, dass du nur so wenige Topspieler hast, sind ja diese wenigen so interessant. Das heißt jetzt nicht, dass ich Filippo, du hast in der Bestball-Liga 2 First-Rounder im Startup für Titans investiert. Das ist mir persönlich zu viel. So weit gehe ich dann auch nicht, obwohl ich es wirklich gerne mag. Aber du hast ja in der Theorie schon deine Position, dein Advantage gegenüber deinem Konkurrenten schon verbessert. Dann musst du ja nicht, du musst ja jetzt nicht künstlich den Markt verknappen, weil da hast du 11. Du hast 11 Konkurrenten, die werden immer andere Wege finden, um diese Ineffizienz wieder auszugleichen. Also da tust du dir, glaube ich, selber mehr weh als den anderen in der Liga. Und da musst du auch erstmal jemanden finden, der dir mehr bezahlt als das, was du jetzt gerade für den Titan quasi ausgegeben hast. Und trotzdem ist es einfach dieses Stream Titan, kannst du sagen, ich spiele eine Bestball-Liga mit 8 Titans auf dem Roster hinten drin, weil irgendwer wird schon einen Touchdown fangen. Aber wenn du dein Roster aufstellen musst, wenn du deine Mannschaft aufstellen musst, ey, es ist so unfassbar schwer. Das ist, du kannst ja auch nicht aufs Matchup gehen wie bei einem Quarterback-Streaming vorher, sondern du musst einfach Glück haben.
Ja. Ja, und es ist im Prinzip ja auch, es ist ja nicht nur das. Weil wir reden über Roster Construction und du hast halt eine begrenzte Anzahl an Benchplätzen zur Verfügung oder Roster-Spots zur Verfügung. Und wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, entweder wollen wir Klasse oder Masse, in dem Moment, wo ich mir 4 Titans auf oder 5 Titans aufs Roster setze, Titans, wir haben die guten, die auch wirklich viel wert sind, das ist die Top 6 oder Top 5 oder sowas in der Richtung. Ja. Und danach bekommst du halt für keinen Titan wirklich viel, kannst du nicht richtig viel Wert generieren. Also ich will lieber einen Running Back oder einen Receiver auf dem Roster haben als einen Titan 25. So.
Ja.
Und wenn dieser Titan 25 nicht das Zeug dazu hat, irgendwie ein Elite-Titan zu werden oder den Wert zu steigern. Ne? Und das ist eben so die Fryer Muses und Co. Wir haben, glaube ich, in der Rookie-Folge auch nochmal drüber gesprochen, ne? Dass wir auch Titans, dass die eher Roster-Clogger sind und dass eben diesen Roster-Spot einnehmen. Und deshalb, das ist ja nochmal ein Pluspunkt, der eben für diesen Elite-Titan spricht.
Ja.
Ja, das ist eben das, und ich sehe auch immer, in Startups, viele sagen, ja, ich will nicht so viel Kapital in Elite-Titan stecken. Nee, aber du willst deinen verfickten 8. oder 7. Pick in Dallas Goedert investieren oder so. Das ist für mich eigentlich viel mehr Wertverschwendung. Wenn ich sehe, dann kann ich in der Range, kriege ich dann vielleicht tatsächlich noch einen Quarterback oder sowas, auch wenn der Quarterback 20 ist, den hätte ich lieber als den Dallas Goedert. Also so vom Wert her, wenn man ihn auch weiterverkaufen will. Ja, wie gesagt, und dieses Spielchen dann von Woche zu gucken, wen kann ich jetzt streamen oder, also das ist für mich wirklich, nee, bloß nicht.
Das ist echt, das verursacht heftigste Schmerzen. Ja. Das ist so. Daher lieber Premium Titan versuchen hochzukommen in das Top-Tier. Es muss auch nicht immer Kyle Pitts sein. Darren Waller ist so underrated im Moment, geht unfassbar spät. Und auch, man muss ja auch sagen, also was kosten jetzt mittlerweile noch die Kelce, Kittle, irgendwie dieser Welt, das ist jetzt auch nicht so super teuer mehr. Da muss man mal ganz ehrlich sagen. Also
im Moment ist die Zeit, um Kelce zu kaufen. Wirklich, also wenn du Kelce haben willst, wenn dein Team das braucht, dann kauf im Moment Kelce, weil der wird im September wird der teurer sein. Da bin ich ziemlich sicher, also dass du Kelce während der laufenden Saison so gut wie gar nicht kaufen kannst eigentlich im Verhältnis, außer ein Team spielt ab.
Ja.
Das ist eigentlich bei ihm immer so. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube schon, dass der auch ein sehr gutes Jahr haben wird. Einfach jetzt, weil er weg ist.
Ja, also der Floor ist halt unfassbar hoch. Das ist halt das, was dir kein anderer Titan dann da einfach hinten raus geben kann. Ihr könnt ja alle irgendwie, weiß ich nicht, auf den Breakout von Dawson Knox jetzt hoffen, aber das kannst du nicht vergleichen mit dem, was ein Travis Kelce da machen kann.
Ja, ich sag mal, wir hatten ja das eine Beispiel, glaube ich, von JF Karate bei uns im Discord auch, der gesagt hat, ich kann, also das war, glaube ich, eine 10er-Liga und da haben alle ziemlich auf ihren Titans gesessen.
Ja.
Und er konnte, glaube ich, nur Hockenson kriegen.
Mhm.
So, und da sind wir dann natürlich schon wieder auch im Grenzbereich. Das ist dann auch schon ein Spieler, der noch relativ teuer ist, aber der, wo man, wenn man sich mal die Offense tatsächlich anguckt und so, wo man schon Bedenken haben kann, dass der, oder auch der Spieler ansieht, dass der halt irgendwie so liefern wird. Und wenn ich dann in der Range bin und sage, ich kriege jetzt keinen Top-Titan, dann muss man vielleicht mal in Richtung eines Dalton Schultz gucken. Ich glaube, viel mehr, also wenn du wirklich in die Richtung sehen willst, dann musst du, also Dalton Schultz, glaube ich, wird auch noch massiv zulegen.
Ja, also dann würde ich wirklich schon schauen, dass ich ganz wegkomme von Talent. Dann würde ich es einfach wirklich sagen, dann muss ich ohne Talent gewinnen. Also bevor ich TJ Hockenson überbezahle, der hat letztes Jahr einen Target Share von 21% gehabt und das ist jetzt an sich für ein Talent gut, aber die Offense war halt wirklich, also wow. Das war so übel. Und jetzt hast du dieses Jahr, du hast eben einen Amon-Ra St. Brown, es kommt ein Jameson Williams dazu, es kam DJ Chark dazu, du hast einen DeAndre Swift wieder, wenn der fit ist. Du hast echt ein Problem, wenn der Typ richtig, ich glaube, dass der bluten wird. Und ich glaube, dass der wieder unter 20% fällt. Und dann hast du einen totalen Mediocre-Titan, der dir halt keine Plus-Production liefert. So, pro Spiel, dann macht er so seine 11, 12 Punkte pro Spiel, okay, passt schon, aber, boah, nee, Mann, dafür ist er mir echt viel zu teuer, weil der ist tatsächlich, der geht safe noch Top 5.
Ja, Top 6 würde ich sagen.
Top 6 zumindest, okay, ja, aber da gehe ich dann lieber wirklich nach unten, also da verzichte ich dann dankend.
Ja, irgendwann, also wenn ich keinen aus der Top 5 haben kann, dann gucke ich halt, dann orientiere ich mich an, gucke ich in die Value Range halt, ne? Aber Top 5 sollte halt immer das Ziel sein.
Noah Fant. Ja. Mein persönlicher Beikandidat, ehrlich gesagt.
Als Rebuilder würde ich nicht widersprechen, weil man hat ja noch, glaube ich, ein Jahr Vertrag und gut, mal gucken, ob Seattle ihn behält. Gut, auf lange Sicht wird sich da die Quarterback-Situation wieder verbessern, aber nächstes Jahr, da würde ich schon nicht mit ihm kalkulieren.
Ja, also gebe ich dir an und für sich recht, aber wie viel weniger Punkte macht er überhaupt als TJ Hockenson?
Puh, ja, gute Frage. Also ja, wenn du Value haben willst auf Tight End, meiner Meinung nach Dalton Schultz auf jeden Fall zu nennen, Dawson Knox zu nennen, Zach Ertz zu nennen, vielleicht noch Hunter Henry oder Cole Kmet, David Njoku. Na gut, muss man jetzt mal sehen, wie die Quarterback-Situation ausgeht. Aber so, das sind so ein paar Kandidaten, die ich nennen würde. Oder wenn du die Kick-Variante haben willst, wenn du sagst, ich punte Teil dann wirklich komplett, dann nimmst du halt Hayden Hurst. Dann wirst du die Spike-Weeks haben, aber...
Da wird's rough. Gronkowski generell auch unbedingt im Moment. Den muss man eigentlich im Moment einfach kaufen, weil da rechnet niemand damit, dass er zurückkommt. Wenn der zurückkommt, dann könnte es echt nach oben gehen.
Ja, also davon ist ja auszugehen, dass der wiederkommt. Ja. Der hat nur keinen Bock auf Training Camp, der will ein bisschen saufen und feiern und dann steht er da wieder und wird da auch die ersten Saisonwochen abliefern.
Da bin ich
fest überzeugt, ja. Sehe ich auch so.
Gut, dann einmal, ich habe noch zwei Fragen. Was machst du, also Bank, so wie willst du deine Bank voll machen? Und auch noch, wie willst du denn, was machst du mit deinem Taxi-Squad?
Ja, also Bank, da haben wir auch letztes Mal, sind wir schon kurz drauf eingegangen. Im Prinzip, ich möchte nicht zu viel, also das haben wir jetzt hat sich ja im Prinzip durchgezogen. Ich möchte nicht zu viel so verschenktes Value da sitzen haben. Ich möchte da keine Topstars haben. Wenn ich Bankspiele habe, dann sind das entweder Leute, die so wie Backup-Running-Backs, da hatten wir gerade eben ja auch gesagt, die wirklich dann mal zu verkaufen sind, oder sind Receiver, die vielleicht irgendwie, ne, auch Rookies, junge Spieler, die ihre Rolle kriegen können. Ja, Tight End, habe ich gerade gesagt, nicht so unbedingt so viele Kandidaten. Du kannst natürlich mal, wenn du deinen Jelani Woods in der dritten Runde gedraftet hast, so, dann hast du den natürlich auch da. Beziehungsweise, und dann Überleitung zum Taxi Squad, ist das natürlich, wäre das zum Beispiel einer fürs Taxi Squad, weil es unwahrscheinlich ist für mich, dass der zum Beispiel im ersten Jahr eine Prime-Rolle haben will. Also mit dem kalkulierst du ja nicht als Starter.
Ja.
Idealerweise hast du deinen Topstar als Starter, hast vielleicht einen Zach Ertz, den du sehr billig kriegen kannst als Backup, und hast einen Jelani Woods auf dem Taxi Squad.
Ja.
Also das ist für mich ein ideales Tight End Roster. Mhm. So, das ist schon mit Ertz natürlich eine Premium Backup Lösung, ne?
Ja, ja.
Aber
ja,
wie gesagt, ist halt billig und alt, ne? Und deshalb ist das schon ganz okay. Ansonsten möchte ich auf dem Taxi Squad halt vielleicht auch einfach junge Running Backs oder junge Receiver haben, so irgendwie, wo absehbar ist, dass die im ersten Jahr vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen oder vielleicht nur unerwartet eine große Rolle spielen können. Ne? Und das sind eben diese Spieler, diese Longshots, diese Leute, die wahrscheinlich einfach gar keine Rolle spielen, aber wenn sie eine Rolle spielen, dann kann ich sie aktivieren. Ich würde da jetzt kein Breece Hall aufs Taxi-Squad setzen in der Regel.
Ja, ja, darum, genau. Also du packst wirklich schon die richtigen Developmental Prospects so drauf, eben nicht die guten Rookies oder so, weil ich finde, was halt spannend ist, theoretisch kann man ja schon sagen, ich nehme vielleicht schon einen wertvolleren Spieler und packe ihn da unten rein, weil ich sage, ja, so richtig liefern wird er eh nicht, aber ich park da das Value und schaffe mir halt so echt Roster-Spots, weil was bringt es mir, wenn ich einen Jelani Woods oder nehmen wir vielleicht mal einen letztjährigen Rookie, der auf vielen Taxi-Squads vielleicht noch rumschimmelt.
Mit Brown.
Ja, gut, der ist ja schon fast, der war damals schon zu wertvoll. Also nochmal tiefer. Ja, Garrett Dokes, genau. Garrett Dokes. Was ist, wenn du Garrett Dokes das ganze Jahr 2021 quasi am Taxi mitgeschleift hast? Du hast ja eigentlich einen Roster-Spot verschwendet, sozusagen. Weil wenn du da einen solideren Spieler hingestellt hast und sagst, okay, ich brauche die Elijah Moore. Stattdessen packe ich Elijah Moore aufs Taxi, setze mir Garrett Dokes auf die Bench, und wenn ich dann merke, wow, Woche 6 ist, Alter, okay, Garrett Dokes, das wird echt nichts, dann cutte ich den und hole mir wieder einen anderen Spieler. Und habe halt, und so gewinne ich ja eigentlich 4 Roster-Spots in der Theorie.
Ja, ist schon ein fairer Ansatz. Ich sag mal, natürlich könnte man jetzt wieder über Tanking streiten.
Ja.
Der Moore damit 30 Punkten auf der Bank, auf dem
genau.
Taxi-Sitz. Das ist halt natürlich so ein bisschen moralisch fragwürdig, sagen wir, aber grundsätzlich wahrscheinlich ist es sogar auch ein cleverer Ansatz, natürlich.
Ist auch die Frage, dann, deswegen würde es auch nur situativ machen, wenn ich da im Totalen, also wenn ich sage, ich will richtig rebuilden, ich bin ganz tief in der Scheiße, ich habe kaum Spieler, die irgendwie Punkte machen, das dann mit echt durchzuziehen mit Jamar Chase, Najee Harris, und so weiter. Ja, dann ist Swag. Dann ist Swag. So weit braucht man es nicht treiben. Würde ich auch nicht tun.
Aber wo ist die Grenze? Weil, das kann man.
Genau, wo ist die Grenze? Ist fair. Fairer
also
Punkt.
Ich finde, ein First-Rounder, also ein Rookie-First-Rounder aus Taxi Squad zu setzen, ist schon auf jeden Fall fragwürdig. Elijah Moore, ja, war ein Second-Round-Pick fair. Aber
ja.
Nee, also ein First-Rounder ist schon, also bei wem ich es verstehen könnte, wäre zum Beispiel Jameson Williams. ne, der ja nun verletzt sein soll und nicht direkt spielen soll. Und wenn man da sagt, finde ich es in dem Sinne noch zu rechtfertigen. Oder auch Christian Watson, der ja auch eher nach einem Projekt aussieht, ne, dass diese diesjährigen First zwar, aber ansonsten, was ich auch interessant fand, so Leute, so Quarterbacks halt, ne? Wo du nicht direkt darauf setzt, dass das Starter sind. Und das ist ja auch ein fairer Punkt. Ne? Sei es letztes Jahr Kellermont, Kyle Trask, Davis Mills, diese Jungs. Oder eben dann dieses Jahr eben
Ridder, Howell.
Alle.
Ja, alle bis auf Pickett. Ja,
bis auf Pickett, genau.
Ja. Nee, aber ich schaue zum Beispiel jetzt gerade auf den Taxi-Squad. Bei mir sind da David Bell, Wandale Robinson und Rashad White drauf. Auf der anderen Seite habe ich im Team noch Kyle Phillips, Charlie Kohler und James Mitchell. Die sind sicher alle theoretisch weniger wert und sind eher Developmental Prospects als die anderen. Aber vom Prinzip her, wenn ich bei denen dann Mitte der Saison sehe, hey, okay, das wird gar nichts, dann kann ich die halt cutten. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, ist es Tanking, dass ich David Bell nicht im Roster habe?
Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich glaube schon, halt die Borderline ist wirklich für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke,
zu der First.
First, ne? Und selbst in diesem Jahr würde ich das noch nicht mal so kritisch sehen. Also, und letztlich, es ist erlaubt, ne? Und wie gesagt, deshalb, hat halt einen faden Beigeschmack, das ist einfach so. Und in der Offseason, und das auch nochmal gesagt, in der Offseason sind es halt eh Benchplätze.
Genau.
Das kann ich halt nur begrenzt benutzen, aber also in der Offseason, ich gehe wirklich in so eine Woche vor Saisonbeginn, gehe ich eh alle Roster nochmal durch, dann fliegen die ganzen Darius Geises und Co. aus den Rostern raus und dann mache ich das Taxi-Squad einmal für die Saison, eben Spieler, die ich nicht brauche, ne, die ich nicht einsetzen will und die kommen dann eben drauf.
Ja. Gut, okay, das wollte ich noch abklären und ansonsten, glaube ich, sind wir dann damit durch diese Woche. Wenn du noch irgendwas hast, letzte Chance, aber klingt nicht so.
Alles entspannt.
Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir zu. Ich danke dir für deine Zeit, ich wünsche dir jetzt ein schönes, langes Wochenende. Hast du Freitag frei?
Natürlich nicht, wir sind in Norddeutschland. Wir haben
ach Alter, du hast gar keinen Feiertag. Oh shit.
Wir haben nur die Hälfte an Feiertagen, die ihr habt. Deshalb, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Feiertag, aber
danke.
Schäm dich.
Ja, es ist, ich habe gar nicht dran gedacht tatsächlich, ja, richtig, ihr seid ja immer, ja gut, weil ihr halt nicht streng katholisch alle seid, das ist halt das Problem, ne, das ist, da müsst ihr euch mal ein Beispiel an uns nehmen, die hier hochreligiös sind, ich weiß auch absolut, warum es von Leichnam gibt und was genau da begangen wird, das ist extrem wichtig für mich.
Ich glaube, wir fangen besser jetzt nicht über die katholische Kirche an zu reden. Ich glaube, dann machen wir uns keine Freunde.
Ja. Das ist richtig, ja. Aber das ist okay. Ich bin da auch kein Teil mehr dessen. Von dem her alles gut. Aber die Feiertage nehme ich trotzdem mit.
Das ist klar.
Und jeder, der sich darüber aufregt, dass ich das tue, ich genieße es sogar richtig.
Ja, also. Ist doch scheißegal, warum man frei hat. Ich gönne es jedem. Ne?
Ich wär sowieso dafür, dass man Feiertage generell in verpflichtende höhere, mehr Urlaubstage einfach umwandelt und gerne deutschlandweit die gleiche Anzahl. Ja. Also das ist sowieso unfair. Und warum, also ich finde, es ist einfach bescheuert, dass man das an die Religion immer noch anheftet. Das ist absolut nicht 2022.
An den Wohnort vor allen Dingen. Also
nur
weil jetzt jemand evangelisch ist oder Muslim oder irgendwas ist, muss er nicht arbeiten, wenn er in München wohnt.
Also, ja, klar, natürlich, ja, logisch. Das hat,
Größere verarschen. Es hat ja nicht mal was mit der Konfession zu tun, es hat im Prinzip eigentlich nur was mit Wohnort zu tun.
Ja, genau, mit der Historie, mit der historischen Prägung der jeweiligen Region.
Ja.
Sehe ich auch so. Aber gut, ist tatsächlich ein Punkt, da sind wir Bayern absolut bevorteilt im Vergleich zum ganzen Rest, von dem kein dringendes Problem bei uns, nichtsdestotrotz absolut unfair, das Ganze. Oh. Gut.
das ist natürlich,
das Wort zu Fronleichnam, sage ich mal.
Genau. Wir haben die bedeutenden Themen geklärt.
Genau.
Nächste Woche unterhalten wir uns darüber, wie wichtig ist es, dass bei der WM in Katar kein Bier gibt.
Ja, genau. Nur Rosenwasser hoffentlich. Ja, so ist das. Ich habe das, wie war das? Ich heute echt einen geilen Tweet gesehen. Irgendwie, ich boykottiere, also, oder was, ich finde das so scheiße, dass in Katar ist, will auf jeden Fall boykottieren. Deutschland hat 5-2 gewonnen. Let's go!
Wäre witzig, wenn es nicht so traurig wäre.
Ja, ja. Wirklich so. Genau. Okay. Gut. Wunderbar, Phil. Dann, wie gesagt, ich wünsche dir was. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, halt die Ohren steif. Mach's gut.
Ja, ciao.